Ja, mit diesem Soundtrack starten wir in die erste Episode unseres Popkultur-Beichtstuhls, dem ersten österreichischen Popkultur-Podcast und gleichzeitig unserem Herzensprojekt und unserem Baby von mir und dem Enti. Hallo, lieber Enti.
Servus, Michi. Grüß dich.
Servus. Endlich haben wir es geschafft. Nach langen Vorarbeiten, nach langem 39 Jahre langen Recherchearbeiten haben wir es jetzt geschafft, unseren ersten gemeinsamen Podcast zu starten mit unser beiden Herzensthema der guten alten Popkultur. Was haben wir vor? Was haben wir vor in unserem Podcast? Wir werden uns, wie der Name schon sagt, befinden wir uns in unserer virtuellen Popkultur-Kathedrale aus Lego-Steinen und ganz viel grünem Glibber errichtet. Sitzen wir in uns.
Ektoplasma ist Mörtel drumherum.
Genau. Sitzen wir in unserem Beichtstuhl gegenüber, der Ente und ich, und werden uns im hoffentlich 2-Wochen-Takt gegenseitig die Beichte abnehmen. Das ist einmal der Plan, oder?
Genau. Jetzt, was genau ist das, so eine Popkultur-Sünde, die man beichten könnte? Was kann man die Leute erklären?
Popkultur-Sünde, die man beichten kann. Ich meine, da gibt's einige. Es gibt Popkultur-Sünden, die man beichten kann und soll, die zum Beispiel wirkliche Sünden sind, so wie wenn man noch nie Ghostbusters gesehen hat. Wäre für uns oder für mich zum Beispiel eine Popkultur-Sünde, oder? Ja. Was war für dich eine Popkultur-Sünde?
Ja, für mich auf alle Fälle ja. Aber es gibt da das andere Extrem, wenn man zum Beispiel, sagen wir, man würde jetzt für 15.000 Euro Original-Prop aus Ghostbusters 2 kaufen, das wäre eine ziemliche Sünde.
Das stimmt.
Also, ich würde es vielleicht machen, wenn ich das nötige Kleingeld hätte, aber wäre definitiv sündhaft.
Oder Leidenschaft, oder kann man als Leidenschaft abtun? Popkultur-Leidenschaft haben wir, glaube ich, genug. Also, da geht es dann eher um Themen, die uns beide sehr, sehr, sehr am Herzen liegen. Also Leidenschaften sind dann Sachen wie Geschichten oder Filme, Bücher, Serien, Spiele, die einem sehr am Herzen liegen, wo man vielleicht sogar ein bisschen zu fanatisch ist. Ich glaube, da gibt es auch ganz, ganz viel zum Erzählen.
Ja, Spielzeug.
Spielzeug, genau. Ja. Irgendwelche Sachen, die man sich als Mitte, Ende 30-Jähriger dann endlich leisten kann. Auch Sachen, die man nie gehabt hat als Kind vielleicht. Das wäre zum Beispiel eine super Episode. Spielsachen, die man nie bekommen hat als Kind. Da kann, glaube ich, auch jeder was dazu erzählen. Genau, das ist unsere Idee. Also wir wollen uns und vielleicht auch Gästen in Zukunft gegenseitig die Beichte abnehmen. Es wird keine Bestrafung geben. Also man muss dann nicht 100-mal, keine Ahnung, das Titellied der Fraggles singen zum Beispiel. Oder sich Wonder Woman 1984 anschauen. Also es wird keine Bestrafungen geben, nur Verständnis und Wohlwollen, oder? Haben wir gesagt.
Auf alle Fälle, ja. Okay. Weil wir kennen uns jetzt ja schon lang und wenn man jetzt so zurückblickt, unsere Gespräche, die haben sich ja sehr oft um popkulturelle Themen gedreht. Und im Prinzip war es da ja auch schon so, dass man eigentlich immer, oder wenn man über Popkultur redet, dann geht es ja gleich einmal darum, dass man sich entweder vielleicht sogar zu viel mit was beschäftigt oder eben zu wenig. Weil es gibt ja ganz viele Sachen, die man, wo man davon ausgeht, dass die jeder kennt und dann kommt man drauf, oha, guter Freund kennt das noch gar nicht.
Ich habe diese Situation jetzt öfter gehabt, weil mit dem Felix mache ich einen Sinnstiftungs-Podcast.
Und sehr guter Podcast.
Dankeschön. Und da stoßen meine Popkulturreferenzen immer auf relativ taube Ohren, weil er halt in der Welt überhaupt nicht zu Hause ist. Aber ich werde jetzt schon ein bisschen impfen. Aber eben, also Fandom oder Fansein von was gibt es ja in den verschiedensten Ausprägungen. Und auch um das zu viel Fansein können wir dann eh noch kurz auch in einer Rubrik kommt das dann eh vor. Das ist unser Standardformat eigentlich. Und dann haben wir uns noch ein paar Sonderformate überlegt da, oder? Also wir haben es da aufgeschrieben, Popkultursünden gemeinsam begangen, weil wer wollte noch nie schon einmal was auf Wish bestellen oder schauen, wie so ein Eagle Moss Abo-Modell Bausatz ausschaut. Also ich glaube, das kann man gemeinsam mit einer hoffentlich dann entstehenden Hörerschaft vielleicht verwirklichen, dass wir uns da mal so gemeinsame Popkultursünden begehen.
Ich kann mich erinnern, ich habe sowas als Kind nämlich schon einmal gemacht, ich habe jetzt im Zuge von der Recherchen vom Podcast, ist mir das wieder eingefallen. Vielleicht kennen das ein paar in unserem Alter, ich habe so ein Sammelheftel, haben mir meine Eltern gekauft, wo man sich ein Dinosaurier-Skelett zusammenbauen hat können, so 30 cm großes. Ja. Und wo das Skelett dann fertig war, hätte es dann so Teile geben, dass der Dinosaurier dann Haut kriegt und so. Und da haben dann die Eltern gesagt, jetzt ist Schluss.
Jetzt haben sie schon, $5,000 ausgegeben damals. Ist es so ein Heft, wo ist es auch so ein Abo gewesen, wo das erste Heft 1,99 kostet und dann kriegst du jede Woche irgendein kleines Teil dazu, oder? In den nächsten.
Das weiß ich leider nicht mehr, weil ich habe meine Eltern gefragt, die können sich leider nicht mehr erinnern. Also das Skelett steht tatsächlich immer noch daheim bei mir. Im alten Kinderzimmer, aber sie kann sich nicht mehr daran erinnern. Aber ich habe das immer geschenkt gekriegt. Also hat das war was.
Noch einen Wert.
Ja, auf alle Fälle.
Ja, mein altes Kinderzimmer ist ein Büro. und das zweite zum Beispiel, was wir uns überlegt haben, ist What's in the Box, oder? Dass wir uns gesagt haben, wir kaufen uns gegenseitig irgendwelche kleinen Gadgets oder Toys oder was auch immer und packen die gegenseitig aus und schauen und dann erzählen dann, warum wir uns das gegenseitig geschenkt haben.
Genau.
Das ist einmal so prinzipiell das die Idee. Und
sündhafte Gadgets, aber im unschuldigsten Sinne.
Genau. Und um auch ein bisschen einen Ablauf reinzubringen, haben wir uns jetzt eigentlich nach der kurzen Begrüßung gesagt, jetzt werden wir mal einfach so kurz durchgehen, was in der Popkulturwelt so in letzter Zeit so passiert ist bei uns. Also normalerweise ist das natürlich, was ist seit der letzten Episode passiert, aber nachdem das Jahr steht, ist das relativ schwierig. Wir werden jetzt aber auch nicht die letzten 38 Jahre oder 39 Jahre aufrollen, sondern uns eher auf die nahe Vergangenheit konzentrieren, oder?
24 Stunden Sonderfolge.
Genau. ich fange einfach mal an, oder? Weil ich habe mal ein bisschen was aufgeschrieben, ein paar Notizen gemacht. Thema Film, das alles bestimmende Thema der letzten Wochen, Release vom Snyder Cut. Ich weiß nicht, ob du ihn schon gesehen hast. Ich habe mich durchgekämpft, sein 4 Stunden Zack Snyder Style ist gar nicht unanstrengend. Ich weiß nicht, ob du einen alten Justice League gesehen hast.
Ich bin bei 2017er. Na, bei DC-Filmen bin ich bis jetzt ganz eben schon sündhaft schlecht. Ist eh schon die erste Popkultur-Sünde. Aber ich gar keinen gesehen bis jetzt.
Gar keinen?
Nein, aber, aber ich bin sonst, ich habe viele Zack Snyder-Filme gesehen. Ich weiß noch, ich glaube, den ersten, den ich mich erinnern kann, war Dawn of the Dead. Mhm. Im Kino, die ist Remake. Sucker Punch war, glaube ich, auch Zack Snyder. Ja. Und was mir sehr gut gefallen hat, was aber auch viele nicht so positiv aufgenommen haben, war Watchmen.
Ja, Watchmen habe ich gut gefunden. Watchmen hat mir auch gefallen.
Hat mir auch gut gefallen, ja. Ja, und wie hat es dir jetzt gefallen?
Wie gesagt, ich habe mich durchgekämpft. Die haben auch aus Recherchegründen und dadurch, dass ich eine Filmfirma habe, bin ich natürlich schon Film interessiert, aber es war schon anstrengend. Und das Schräge ist, ich finde, ich mag alle Charaktere. Also ich mag den Superman, Henry Cavill finde ich super Superman. Ich mag Aquaman, ich mag die Wonder Woman, ist einer der stärksten Charaktere, finde ich, im DC-Universe im Moment. Bis auf Wonder Woman 1984 haben sie leider auch massiv versemmelt. Eigentlich sehr, sehr schade. Wie gesagt, auch in Cyborg finde ich, auch in Doom Patrol super, ist ein cooler Charakter. Flash bin ich Fan in jeglicher Ausführung. Batman, Ben Affleck war ja am Anfang ein bisschen, macht es aber eigentlich für einen alternden Batman eigentlich ganz gut. Aber insgesamt funktioniert der Film für mich jetzt auch in der neuen Version nicht, weil er super lang ist, die Charaktere super episch eingeführt werden, aber mir fehlt trotzdem noch ganz viel. Also mir kommt halt vor, sie wollen das, was Marvel über ein Jahrzehnt eigentlich aufgebaut hat, jetzt halt in einem Film oder in den paar, 3 Filme sind es, glaube ich, insgesamt erzwingen, und das funktioniert einfach nicht. Und das finde ich ein bisschen schade.
Aber ist jetzt bei dir, weil ich es bei den Marvel-Filmen so ein bisschen gemerkt, ist bei dir auch so langsam so eine Müdigkeit
So ein bisschen Sättigung.
Ein bisschen Sättigung für das Franchise.
Naja, lustigerweise durch, also bei Marvel mit WandaVision haben sie es schon wieder geschafft, den Spark wieder neu zu zünden quasi. Weil ich mir jetzt auch noch ein Snyder Cut gedacht, irgendwie so ein Snyderverse würde mir jetzt schon gefallen. Also mir würde es mehr interessieren, mehr zu sehen, oder? Trotzdem, ja. Obwohl ich den Film nicht super finde, interessiert mich trotzdem, wie geht es jetzt weiter mit der Geschichte. Aber natürlich eben, das ist jetzt eh das, was wir vorher kurz angesprochen haben, ich wünsche mir das nicht so sehr, wie sich andere wünschen, die jetzt Kong vs. Godzilla einfach schon auf IMDb extrem Review-Bomben. Also für die, was es nicht wissen, was das ist, Kong vs. Godzilla ist ein Film? Nein. Ist das der nächste Film, der jetzt von Warner Brothers rauskommt, und der wird auf IMDb, obwohl in Amerika noch gar nicht veröffentlicht ist, mit Ein-Stern-Bewertungen quasi gereviewt von den Leuten mit dem Hashtag Restore Snyderverse. Was der am meisten trendende Hashtag jetzt ist, hat anscheinend Marvel überholt. Und um Warner Brothers dazu zu zwingen, quasi den Film, also Snyderverse, weiterzuführen, ich weiß nicht, was das für einen Sinn machen soll. Und irgendwie ist jetzt aber schon die Gegenbewegung am Laufen. Also viele sagen jetzt, hey, es seien nicht alle Snyder-Fans so, oder? Aber das finde ich einfach schlecht, dass du da irgendwie einen anderen Film schlecht bewertest, damit deinen Willen kriegst, oder?
So. Ich frage mich da oft, was die Leute, weil am Ende vom Tag schaden sie ja im Prinzip, also die Fans und somit sich selber, weil es gibt eben so eine unangenehme Schwingung mit allem. Also ich glaube, dass da viele sich befeuert fühlen durch das, was bei Sonic the Hedgehog passiert ist, wo die Fans ja sich, ich finde auch zu Recht, jetzt gesagt haben, ja, wo der erste Trailer rausgekommen ist, boah, wie schaut der Sonic aus mit so einem scary Menschengesicht. Und da haben sie ja dann schließlich recht gekriegt. Also da sind ja alle nochmal zurückgerudert und haben dann alles anders, also haben das anders animiert und so. Und da frage ich mich manchmal, ob das wirklich was Gutes war, weil da haben sie ja, oder ja. Da haben ja dann quasi die Fans recht gekriegt, und ich weiß nicht, ob das immer gut ist. Also
ich meine, bei sowas kann ich mir es ja noch, bei sowas sage ich eher noch, okay, das ist halt, natürlich ist Geschmackssache, aber da war halt schon, waren schon viele, haben das gesehen, dass das einfach eigenartig ausschaut. Aber bei The Last of Us 2 zum Beispiel, wo sie einfach die Story, mir gefällt die Story nicht, ändert die Story, Petitionen schreiben, damit man die Story von einem Spiel ändert. Also das ist einfach nicht, wenn es dir nicht gefällt, gefällt es dir nicht, fertig, oder? Also ich schreibe jetzt auch nicht im Regisseur von Wonder Woman 1984, ändert die Story, weil das gefällt mir nicht. Hat mir halt nicht gefallen. Aus, das ist sein künstlerisches Werk, das ist ja nicht, weißt du mal, also.
Ja, das Erste, was ich mir erinnern kann, ja, das war sicher nicht das Erste, aber mir fällt jetzt das Erste, was mir jetzt einfällt, was weiter zurückliegt, war das Ende von Mass Effect. Ich habe das selber nicht gespielt, aber ich habe das halt mitgekriegt, wie
da war's auch so, ja.
Leute sogar an das Ende gekriegt haben, glaube ich, oder?
Ja, das weiß ich gar nicht. Aber ich weiß, dass sich die Leute aufgekommen haben. Ja. Ja, aber wenn eben Müdigkeit, Falcon vs. Winter Soldier, ersten zwei Folgen sind raus, finde ich ganz anders wie WandaVision natürlich. WandaVision war sehr experimentell, aber sehr, sehr, sehr cool. Falcon vs. Winter Soldier ist mehr wieder die Marvel-Formel, aber ist coole Buddy-Action-Comedy eigentlich. Also finde ich schon ganz spannend. Auf jeden Fall anschauen, wer Marvel-Fan ist, macht auf jeden Fall Spaß. Ist ganz gemütlich, also ganz, ganz cool, und erzählt immer die Story weiter. Was für die neue Marvel-Welt quasi jetzt nach dem Blip. Aber ganz cool. Ganz, ganz spannend. Hast du schon nicht gesehen, oder?
Ja. Ich habe da massiven Aufholbedarf, was das angeht.
Ja, ich sehe schon. Du wirst einiges zu beichten haben. und last but not least auf meiner Liste, filmmäßig, also film- und serienmäßig, Suicide Squad Trailer ist heraus, der neue, vom James Gunn. Schaut James Gunn-Style halt, aber schaut wirklich gut aus. Schaut wirklich cool aus. Der John Cena spielt mit da. Und Sylvester Stallone hat da eine Sprechrolle.
Er spielt, glaube ich, an King Shark, heißt der Charakter, glaube ich, oder?
King Shark, ja, spricht ja. Er. Glaube ich, habe ich mal irgendwo gelesen, dass es, wie sagt man, Rumor ist, dass er das ist. Aber ich glaube, das war. Aber auf jeden Fall anschauen ist wirklich, also auf den freue ich mich, glaube ich. Ist im August, nachdem der erste Suicide Squad ja nicht gerade Oscar verdächtig war, ist das aber ganz, freue ich mich ganz gut drauf. Ja. Hast du irgendwas im Filmbereich, Serie?
Ich bin im Serienbereich ist was passiert, was nicht alle Tage passiert. Und zwar habe ich eine neue Lieblingsserie. Meine alte Lieblingsserie hat sich vom Thron stoßen lassen müssen. Aber
vom Game of Thrones?
Nein, nicht vom Game of Thrones. Game of Thrones hat sich ist leider auch schon gestürzt worden. Und zwar von Fleabag.
Okay.
Eine Serie von der Phoebe Waller-Bridge. Und die Serie ist jetzt wieder vom Thron gestoßen worden als meine Nummer 1 von Killing Eve.
Okay.
Ist jetzt keine neue Serie, glaube ich, vor 3 Jahren die erste Staffel rauskommen. Aktuell wird die 4. gedreht, jetzt haben sie ein bisschen Verzögerungen. Ist eben auch eine Serie von der Phoebe Waller-Bridge. Die Phoebe Waller-Bridge kennen, glaube ich, die meisten unbewusst als L3 von Solo-Film, genau. Das ist eine englische Writerin und Schauspielerin, die eben Fleabag geschrieben hat und Killing Eve. Und Killing Eve hat mich wirklich umgeblasen. Also es hat mir sehr gut gefallen. Ich habe die Serie nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe mir vor kurzem ein Stars Place, glaube ich, heißt das, auf
Amazon,
auf Prime dazu gekauft und habe dann eben die mit meiner Freundin zusammen die erste Folge geschaut. Wir wollten einfach nur reinschauen, weil wir die Sandra, jetzt habe ich es vergessen, von Grey's Anatomy, ist sie, glaube ich, bekannt, spielt mit. Und haben dann die erste Folge gesehen und waren halt wirklich fasziniert. Es geht um eine Auftragsmörderin, eine junge Frau, Mitte 20, die für eine Organisation für unbekannten Hintermännern und Hinterfrauen arbeitet und MI6-Agentin, die sich quasi gegenseitig jagen. Und wer Fleabag kennt, der weiß ja, wie die Phoebe Waller-Bridge das drauf hat, Charaktere zu schreiben und Emotionen zu beschreiben und wie seltsam echt und nahbar halt die Charaktere in der Serie wirken. Und so ist es bei Killing Eve eben auch. Also sie kriegt es hin, dass man in die komplett verdrehte und psychopathische Gedankenwelt von der jungen Frau quasi einen Einblick kriegt und sie in ihrer psychisch kranken Art auf eine gewisse Art und Weise verstehen kann. Also es ist ein klar böser Charakter, die Auftragsmörderin, und die Serie schafft es, sie trotzdem auf so eine nahbare Art und Weise zu zeigen. Also es ist ganz faszinierend. Man fühlt sich richtig schlecht manchmal, weil man wartet immer wieder auf die nächste Szene mit ihr und wie sie sich verhält. Und es ist so ein bisschen so der Breaking Bad-Effekt, dass man quasi mit dem Bösewicht connected.
Okay. Auf Stars ist das. Also nicht auf Disney Stars, sondern auf Amazon Prime Stars Place heißt das.
Stars Place, glaube ich, ja. Es gibt jetzt 3 Staffeln. Alle drei Staffeln durchgesucht, ich glaube 8 Folgen pro Staffel. Ja, fantastische Serie, kann ich echt nur empfehlen.
Okay, muss ich mal anschauen.
Ja. Und
hörst du noch was?
Ja, dann habe ich vor kurzem endlich es geschafft, meine neueste Funko Pop Sünde zu begehen. Und zwar habe ich mir von Iron Maiden den Viererpack mit die Eddies gekauft. Okay, 4 Iron Maiden Eddies Glow in the Dark Ausgabe.
Geil.
$40 das Produkt selber, und jetzt kommt das Sündhafte, nur mal $40 fürs Shipment.
Geil, aber bist du auch, das ist wirklich eine Sünde, ich bin aber auch so, ich habe schon auch schon hin und wieder was im Warenkorb und dann ziehe ich es nochmal zurück, weil man denkt, es ist einfach hart, wenn man gleich viel Shipping zahlt, wie das Produkt kostet, aber das ist, Funko Pops ist ein bisschen meine Popkultur-Sünde, weil ich habe eigentlich nur zwei, ich habe einen BB-8 irgendwo mal im Sale gekauft und ich habe mal irgendwo einen Hagrid mitgenommen, der liegt da drüben im Schrank. Ich habe aber überhaupt keine Funkos. Ich finde es cool, aber es ist bei mir, ich weiß es nicht, ich bin da noch nie so richtig zugekommen. Du bist ja da mehr Sammler.
Ja, es ist ein bisschen ausgeartet. Das war, hat angefangen mit so einer. Ein guter Freund von mir beschreibt mir immer mit Flavors of the Month, dass ich immer kurzzeitig ein extremes Fable entwickle. Aber da ist es wirklich ein bisschen ausgeartet, weil bei mir mittlerweile ein ziemlich großes Regal mit Beleuchtung, wie man sich vorstellt, so richtig nerdy.
In der Packung alle, oder?
Ja, nicht nur in der Packung, sondern auch die Packung überverpackt in einem UV-dichten Case.
Okay. Was ist dein wertvollster Funko?
Der wertvollste momentan, also ganz lang war es, da habe ich eine gute Geschichte für die Anschaffung. Und zwar, bin in Müller gewesen in Innsbruck und habe geschaut, was sie so in die Regale haben bei den Funko Pops. Und dann waren Iron Man. Funkos da ja. Und dann schaue ich das so durch und nehme den ersten aus dem Regal und hinterm ersten ist eine Special Edition gestanden, der Gauntlet Iron Man.
Ja, der bis so die Hand oben hat, oder?
Ja, genau.
Mit einem Iron Man Handschuh.
Ja, genau.
Iron Man Infinity.
Und das war eine Limited Edition und die ist zwischen die anderen gestanden und ich weiß nicht so richtig, wie das passieren hat können. Also ich habe den im Müller gekauft und der hat bis vor kurzem, glaube ich, $110 auf der Funko-Seite gehabt.
Okay.
Und momentan ist es der Sandtrooper von Star Wars. Ja, der ist momentan, glaube ich, mit $115, glaube ich. Jetzt schaue ich gerade ins Regal, ob ich ihn sehe. Jetzt sehe ich ihn gar nicht auf Anhieb.
Ist ja wer verkauft?
Hat denn schon jemand mitgenommen? Nein, und ziemlich viel Freude habe ich gehabt an die Twin Peaks Funkos, die ich noch gekriegt habe. Das sind jetzt ja alle, glaube ich, nicht mehr zu kriegen. Die Laura Palmer und der.
Ja, sie haben da so, bei Funko haben sie es auch geschafft, irgendwie so Fear of Missing Out richtig hart zu etablieren, oder? Also, das ist sowas, wo man sagt, das muss ich jetzt kaufen, weil wenn ich es jetzt nicht kaufe, dann ist es weg. Bei mir ist es so ein bisschen mit der Razor Crest von Lego. Die gibt es, dann war sie weg und jetzt gibt es sie wieder auf Amazon und irgendwie rotiere ich, sie ist im Warenkorb, dann ist sie wieder außen, dann ist sie wieder im Warenkorb. Jetzt hat mir gerade der Kevin, weil man über einen Firmenaccount, mit einem gemeinsamen Account für die Firma und ich habe es da in den Warenkorb eingetan, hat er mir geschrieben, ja, die habe ich jetzt aus dem Warenkorb ausgetan, weil ich was bestellen habe müssen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich tue immer nur wieder ein, aber ich kaufe sie nie. Aber das ist auch so, da denkt man sich dann, hätte ich jetzt kaufen sollen. Aber
ja, sicher, Michi, du musst es kaufen, ey, weil wie sollst du sonst, wegen der Rente? Das ist doch unser.
Ja, eben. Ihr müsst es aber zweimal kaufen, damit ich sie einmal bauen kann und einmal im Keller einlagern. Nein, aber figurenmäßig, also da habe ich zuletzt die Ghostbusters-Figuren gekauft. Da hat es eine Edition gegeben, die hat mir super gut gefallen. Die waren aber 22 €, also die waren ganz relativ günstig. Aber ich habe eben jetzt gibt es Gadget, Inspector Gadget-Figuren. Also von Blitzway und die schauen unglaublich gut aus. Wirklich super.
Aus der Zeichentrickserie oder?
Aus der Zeichentrickserie. Ja. Also wirklich schauen aus wie die Zeichentrickfiguren. Und aber die kosten eben alle vier mit dem Brian Penny, der Quimby und eben der Inspector kosten €209. Und also jetzt da bei Nerdy Turdy Gang.
Aber der Preis kennt nur eine Richtung, nämlich nach oben, oder? Sind wir uns ehrlich.
Du bist Satan. Du weißt schon, warum du das Popkultur-Beichtstuhl hast. Das ist der Satan. Jetzt weiß ich schon, warum du die Hörner hast im Logo.
Ja, Funko Pop, Lego, das ist wie als ob du dir ein Grundstück in London kaufst. Das ist
oder eine Wohnung in Innsbruck.
Oder eine Wohnung in Innsbruck. Also, ja. Weil ich jetzt gerade drauf sehe, ich habe mir vor Jahren, da habe ich das noch nicht so auf dem Schirm gehabt und da habe ich nicht richtig was mit Funko Pops anfangen können, habe ich mir einen Jake the Dog von Adventure Time gekauft, sofort ausgepackt und dann nur hingestellt und jetzt ist er natürlich genau nichts mehr wert. Ja. Und er steht jetzt bei mir neben dem Fernseher und jedes Mal, wenn ich drauf schaue, denke ich mir,
Aber das von der Debbie letztes Jahr zum Geburtstag in Falcon gekriegt von Lego, also Ultimate Collector's Edition, mit der Bedingung, dass ich ihn aufbaue, wo ich jetzt immer noch dran bin. Aber das ist ja das teuerste, also das wertvollste Lego-Set, was es im Moment gibt, irgendwie von den neuen. Aber natürlich nur verpackt. Ja. Aber ich hatte es sowieso nicht verkauft, weil ich es von ihr gekriegt habe. Aber sie hat mir dann auch noch einen Mando und einen Grogu gekauft als Brickheads. Und den habe ich ihm aber auch schon mal gekauft. Deswegen habe ich gesagt, perfekt, jetzt kann ich ihren zusammenbauen und meinen du irgendwo hin, also lagere ich ein und verkaufen wir irgendwann einmal. Vielleicht auch nicht, vielleicht ist er irgendwie, bleib einfach im Keller, bis ich stirb und dann verkauft ihn irgendwer, wenn er mein Keller ausrammt.
Ja, hier kommt der Container und die Nachmieter hauen alles in den Container. Genau. Und dann,
Ja, aber Lego, genau, schmeißt alles weg. Wow. Lego ist ja so ein Ding, also wie gesagt, jetzt Lego fasziniert mich einfach immer wieder, also bin ich schon ein großer Fan. Und eben zwei Retro-Flipper habe ich mir gekauft. Also Tischflipper, keine großen. So fette Retro-Flipper. Nein, Tischflipper habe ich mir gekauft. Einen aus den 50er Jahren mit so Space, so Raumschiffe drauf. Also und dann Star Wars-Flipper aus den 70er Jahren.
Ja, das war ganz cool. Beide sehr schön, ja, muss
beides
ich sagen.
Beide sehr schön, ja. Werde ich auch in Ehren halten. Genau, das ist eigentlich sonst teilmäßig war es das eigentlich eh bei mir und ja, zocken bin ich, wie gesagt, Lego Star Wars haben wir bei uns im Gameware vorbestellt, Deluxe Edition mit Blue Milk Look und ich glaube ein Steel Case ist noch dabei, was auch so ein Ding ist, eigentlich total unnötig ist, aber es ist halt dabei.
Ja, ich finde am besten finde ich die Special Editions, wo gar kein Spiel mehr dabei ist. Es gibt ja.
Ja. Also, oder die Special Editions, wo du denkst, dass du die DLCs dabei hast und dann aber einfach nur um 99 Euro irgendein Artbook hast, was einfach nichts Cooles ist und dann eine Kartonverpackung. Und das mit alle DLCs dabei einfach 70 Euro gekostet hat.
Ich kann mich erinnern, ich habe mal von einem guten Freund, der hat mir damals God of War geliehen, die Special Edition, God of War 3, glaube ich, das erste für die PS3. War das das 3, glaube ich, gell?
Ich glaube schon,
ja. Das hat er mir geliehen, das hat er von seiner Freundin zu Weihnachten geschenkt gekriegt. Die Special Steelbook Edition und dann ein Special, weil er halt eben von der Freundin geschenkt gekriegt. Und ich habe es dann im Opus liegen lassen.
Oh Gott.
War dann weg und ich habe es dann nachbestellt und das war dann nicht mehr billig. Das hat dann schon, schon ordentlich was gekostet, aber ich habe es dann nachbestellt. Ich hoffe, dass, falls er das jetzt hört, ich hoffe, dass er mir es verziehen hat. Weil natürlich das Besondere, dass es eben von der Freundin ist, es war halt
falls dann, du ihm gesagt hast, dass es verloren hast und es nachbestellt hast, ich weiß es jetzt.
Ich hab's ihm gesagt. Eigentlich ganz schön blöd von mir. Ich hätte es einfach nachkaufen können und ihm geben, einfach ohne Worte. Aber das habe ich mir nicht getraut.
Vielleicht ist dann der handgeschriebene Liebesbrief, den ihm seine Freundin damals ins Spiel eingetan hat. Vielleicht war es dann aufgefallen, wenn der nicht mehr drinnen ist.
Ja.
Zocken sonst, Game Pass, Deep Rock Galactic ist gerade bei mir ganz oben. Spiele ich mit Martin, kennst du eh auch.
Ja, ob wir das jemals schaffen.
Ich glaube nicht. Das macht wirklich Spaß. Also da ist mal einer von vier Zwergen und baut in immer wieder neu generierten Welten. Erfüllt man da Aufträge, da muss man Aufträge erfüllen, irgendwelche Erze abbauen, irgendwelche zerstörten Roboter wieder zusammenbauen. Und das ist so grob, ganz entspannt. Also es ist jetzt nicht irgendwie nicht so ein Shooter eigentlich, sondern es ist wirklich ein ganz ein cooles Koop-Spiel. Also das macht echt Spaß. Und was ich jetzt noch probiert habe, was jetzt am 2. April rauskommt oder rauskommen ist, je nachdem wann ihr die Episode hört, ist Outriders. Was du von dem gehört hast?
Die Demo habe ich gesehen.
Die
ist
Demo zum von Outriders.
Koop-Shooter.
Ist ein Koop-Shooter und ist echt cool. Also ich habe das Demo jetzt einmal angespielt. Werde ich mir auf jeden Fall weiter anschauen. Weil es hat ein bisschen so eine Stimmung wie am Anfang fühlt es sich an wie Avatar, oder? Weil du halt auf der neuen Welt da landest und sie sich so aufführen wie bei Avatar, also einfach mal mit die fetten Trucks da durch die Gegend pflügen und dann wirst du eben von der Anomalie angegriffen oder halt von dem Sturm da quasi ausgeschalten. Und kommst wieder in Kryo-Schlaf und schlafst dann 130 Jahre und dann kommst raus aus deinem Kryo-Schlaf und bist quasi eben 31 Jahre nachdem die Anomalie da drüber gefahren ist und dein Raumschiff, du eigentlich wolltest, dass sie die Leute nicht auf den neuen Planeten holen, sind die trotzdem alle gelandet und dann hat es so mehr so ein Mad Max-Style, oder? Mhm. Also alles, was technologisch über dem Dieselmotor war, ist halt quasi funktioniert nicht mehr und es haben so zwei Fraktionen gebildet und du musst dich dann für eine von vier Klassen entscheiden und kannst dann eben im Coop, so Coop-Rollenspiel Elemente hat es auch, Coop-Shooter und das hat sich jetzt echt im Demo ganz cool angefühlt. Es war noch ein bisschen eigenartig, weil die Zwischensequenzen waren immer ganz eigenartige Ladezeiten, weißt? Also okay. Die waren immer so kurzer Blackscreen. Und dann ist wieder, dann war ein kurzes Ladebild und dann ist wieder weitergegangen. Das hat die Stimmung ein bisschen zerstört. Ich weiß nicht, ob es beim ganzen Spiel dann, also beim fertigen Spiel auch so ist. Das war ein bisschen eigen.
Oft so Demo-Kinderkrankheiten.
Ja, habe ich auch gedacht. Hoffe ich auch. Das haben wir angeschaut. Das ist wirklich cool von Square Enix. Also das werden wir wahrscheinlich holen. Und was ich mir auch wahrscheinlich holen werde, ist It Takes Two. Was du von dem gehört hast. Das ist so ein Coop Plattformer ist es eigentlich nicht. Ist von den gleichen, die A Way Out gemacht haben.
Oh ja, das war sehr gut. Und Brothers haben die, glaube ich, gemacht.
Brothers haben sie auch gemacht, genau. Also das sind schon Coop-Spezialisten und die haben jetzt eben eins gemacht, wo du quasi spielst ein Ehepaar, das sich eigentlich scheiden lassen will und wollen es nur ihrer kleinen Tochter beibringen quasi und die kriegt es halt mit, sieht das Gespräch und hat zwar so handgemachte Puppen und wünscht sich dann quasi, dass sich die Eltern wieder eben zusammenraufen und weint dann auf die Puppen über dem was sind die da? Das Buch der Liebe ist da noch drunter. Was sind da schon so ein asiatischer Name davor? Das habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Und weint da drauf und dadurch werden ihre zwei Eltern quasi in diese Puppen teleportiert, oder? Und müssen sich dann so allerliebend, ich habe die Kinder geschrumpft auf LSD.
Okay,
das. Müssen sie sich da gemeinsam quasi wieder zurück in ihre Körper spielen oder kämpfen. Und da gibt es halt ganz viele verschiedene Level, die man im Coop lösen muss. Auch verschiedene Spielsysteme. Also einmal ist es so ein Dungeon-Slasher, dann ist es à la Mario Kart. So ganz viele verschiedene Spielvarianten und schaut super nett aus und ist, glaube ich, was sie mit der Debbie wieder spielen werden, weil der Way Out haben wir auch gespielt und das ist auch ganz cool, also das macht auch richtig Spaß. Schaut, und so Koop-Spiele bin ich sowieso Fan. Ich finde, es gibt viel zu wenig Couch-Koop-Spiele.
Ja, mittlerweile, gell.
Das ist halt auch unsere Generation, glaube ich.
Ja. Ja, das klingt sehr gut. Da bin ich jetzt gehuckt, weil mir hat A Way Out, habe ich mit einem guten Freund im Mako gespielt. Das hat mir sehr gut gefallen. Da war es ja auch schon so, dass es ganz viele verschiedene Elemente gehabt hat.
Ja, das war super.
Ja, und Brothers hat mir auch sehr gut gefallen. Auch so eine sehr schöne emotionale Komponente.
Ja, die Geschwister. Innovativ von der Steuerung her, oder? Brothers, das war, wo jeden Bruder mit einem Stick gesteuert hast,
genau,
oder?
Genau, ja.
Ja, das ist ziemlich cool.
Ja, bei mir ist das mit Deep Rock, da muss man jetzt dazu sagen, der Michi, der hat mir jetzt schon, glaube ich, mehrere Dutzend Male eingeladen auf eine Runde und ich habe immer absagen müssen, weil ich nie Zeit gehabt habe.
Irgendwann schaffen wir es. Jetzt haben wir einen Podcast einmal. Jetzt haben wir das einmal abgehackt, Episode 1. Vielleicht. Jetzt schauen wir mal, ob es Episode 2 gibt.
Bei mir ist Gaming-mäßig, also sind da nur eigentlich, kann man fast sagen, alte Kamellen am Start gerade. Ich habe eine sehr regelmäßige Runde mit zwei guten Freunden, wo ich Warzone spiele. Mhm. Das versuchen wir halbwegs.
Mein Spiel.
Das versuche ich mal halbwegs regelmäßig zu machen, aber es sind dann echt nur zwei Stunden in der Woche oder zwei Stunden in der Woche. Macht mir aber sehr viel Spaß. Ich finde, die haben das richtig gut hinkriegt mit den Battle Royale Shooter Welle, die es da gegeben hat vor, also in den letzten drei Jahren, kann man es sagen, Jahren, oder? Mit PUBG hat das, glaube ich, angefangen. So genau, richtig hat es natürlich schon vorher gegeben, aber das erste große war PUBG. Und von PUBG haben wir dann gewechselt auf die Titanfall-Macher.
Ah, okay.
Wie heißt das? Apex. Sehr bekannter. Apex, genau. Ja. Apex Legends. Und dann schlussendlich sind wir jetzt bei dem gelandet. Und ja, ich finde, das haben sie richtig gut gemacht. Das macht richtig viel Spaß. Also die Art und Weise, wie da quasi jedes Spiel wieder aufs Neue witzige Momente liefert und halt so richtiges Mayhem, wie es kommt man vor andere Shooter gar nicht so hinkriegen, wobei das ja auch Geschmackssache ist.
Ja, ich bin ja da extrem schlecht in solche Spiele. Also richtig schlecht. Wie du weißt, ich habe ja auch schon gespielt mit Denk. Ich bin da wirklich schlecht. Die Debbie spielt ja.
Ja, ich bin schon auch nicht gut. Wir spielen trotzdem.
Aber du bist viel besser wie ich. Die Debbie spielt ja relativ regelmäßig oder regelmäßig spielt, wenn sie spielt, Apex. Und das habe ich auch probiert, aber ich bin mehr so auf Story-driven und so Rollenspiele, glaube ich, so Shooter. Da bin ich einfach schlecht.
Das ist Alter, glaube ich, oder? Ich merke selber. Ich rede es mir immer ein, weil ich war früher so gut, weil ich noch so jung war. Aber in Wirklichkeit war ich auch schlecht, glaube ich.
Hast du nicht eine Studie gegeben, dass das gar nicht stimmt? Mit den Reflexen?
Ich weiß es nicht, aber das ist halt das, was man so hört. Keine Ahnung, vielleicht könnte man es, wahrscheinlich hat es ja damit zum Tun, dass man einfach keine Zeit mehr hat, wie als Teenager, sich in sowas einzufuchsen. Es ist wahrscheinlich, ich schätze mal, beides. Es werden die Reflexe sein und auch einfach die fehlende Zeit zu üben, einfach.
Ja.
Weil wenn du jetzt zweimal die Woche oder zwei Stunden die Woche spielst, das ist ja nichts im Vergleich zu dem, wie man sich. Ich meine, wenn ich dran denke, wie ich mich in Halo 3 reingekriegt habe, das war ja.
Ja, da hat man halt viel mehr Zeit gehabt. Und auch den Drive. Eben. Also, ich habe oft einmal nicht den Drive, wenn ich jetzt auf der Couch sitze und dann denke ich mir so, boah, jetzt entweder was zocken oder schau halt noch eine Episode von irgendeiner Serie. Also, man ist dann, sich aufzuraffen zum Zocken, es ist dann eh immer geil, aber da rafft mir oft einmal nicht auf.
Ja, es ist so, wenn man, je nachdem, was man, also ich spiele jetzt außer Warzone, so die nächste, unter Anführungszeichen, alte Kamelle, ich spiele immer noch Cyberpunk. Und
ich immer noch nicht.
Ja, ist eh gut, das ist ja eh die bessere Entscheidung. Ich spiele es dann, wenn es wirklich in drei Jahren das perfekte Game ist, genauso wie es ist.
Also ich habe es probiert, aber was noch das zehnte Mal hintereinander abgestoßen ist, habe ich es einfach wieder zurückgegeben und warte jetzt, bis es fertig ist.
Ja, das ist schade, weil die Erfahrung habe ich eben nicht gemacht. Ich habe es mir ziemlich release-nah zurückgelegt und dann, ich glaube so zwei, drei Wochen später, dann angefangen spielen und ich habe mir zu dem Zeitpunkt die neue Xbox gekauft und habe es auf Borde, also auf der One und auf der X jetzt laufen gehabt. Mhm. Und auf der One war es schon wirklich, also das, was halt rauskommen ist, da bin ich schon auch, muss ich sagen, ein bisschen erschrocken, wie das ausgeschaut hat, weil also das war jetzt schon einmal kein Vergleich zu Witcher. Witcher hat ja, wobei das ja auch schon 5 Jahre alt ist oder 6 Jahre mittlerweile schon. Aber auf der neuen Konsole hat es wirklich anstandslos funktioniert. Also ich habe da vielleicht eine Handvoll Abstürze gehabt, seit ich jetzt spiele. Und ich sehe schon auch, dass es Abstriche, also links und rechts Abstriche gegeben hat am Spiel, offensichtlich. Aber nichtsdestotrotz habe ich einen wahnsinnigen Spaß an dem Spiel.
Ja. Also, ich werde es sicher nochmal probieren. Also ich habe es auf der PlayStation gehabt, eben weil man es wegen dem Controller auf der PlayStation geholt habe eigentlich. Mhm. Wenn ich es auf der Xbox gehabt hat, hat es, war es vielleicht da. Ich glaube, der Kevin hat es auf der Xbox und der hat auch gesagt, es funktioniert eigentlich gut. Also ja, ich habe so mit technischen Geräten und Technik sowieso immer ein bisschen ein unglückliches Händchen. Vielleicht ist es an meiner PlayStation gelegen. Keine Ahnung, kann
auch sein. Ich habe auch vor kurzem ein Phänomen gehabt, das ich mir nicht richtig erklären habe können. Ich habe einen Spielstand gehabt, das war ein automatischer Spielstand, und wenn ich den geladen habe, dann habe ich vielleicht so 30, 40 Sekunden spielen können und dann ist mir die Konsole abgestürzt. Aber
bei
nur
Cyberpunk?
Bei Cyberpunk, ja. Es war aber nur der Spielstand. Ich habe dann einen älteren geladen, an den ich selber manuell angelegt, ja. Und da hat es das Problem dann nicht mehr gegeben. Aber das war, glaube ich, 4-5 Mal. Und es war immer nur der Spielstand. Das ist das sind immer wieder Sachen.
Ja, komplex. Aber, nein, Cyberpunk habe ich nicht. Habe ich noch nicht. Werde ich aber auch nochmal spielen. Also ich glaube, das ist ganz witzig. Ganz witzig. Vom Setting her gefällt es mir super. Also ich bin ja, Cyberpunk ist ja super, also ist genau meins. Also so Blade Runner-Style.
Ja, aber genau das, also so Blade Runner, das darfst du, glaube ich, nicht erwarten. Also es sind jetzt keine so finsteren Hochhausschluchten und ständig Regen und links und rechts an Delhi, wo man hingehen kann, Nudeln essen. Also es ist schon sehr bunt eigentlich. Also es ist
ja,
schon.
Das passt ja. Nein, ich meine halt ich meine, es ist, was ich jetzt gesehen habe, ist schon so ein bisschen heruntergekommen. Es ist nicht alles hochpoliert, oder? Es ist eher Star Wars wie Star Trek.
Ja, ja. Aber es ist halt schon.
Ein bisschen used.
Nee, es ist halt sehr bunt und sehr laut und sehr. Ja. Die Charaktere sind sehr laut und sehr selbstbewusst, sage ich mal. Und es ist nicht so wie Blade Runner. Also die, okay, so Blade Runner-Momente, also meiner Meinung nach kämen die jetzt nicht so auf. Es ist was anderes, es ist was Eigenes. Aber ist ja, ja eh okay. Gut, dass sie, ich finde das gar nicht so schlecht eigentlich.
Ja. Gut, genug Vorgeblänkel, 40 Minuten fast, sehr lang, aber das darf man uns schon gönnen. 43 Minuten sogar.
Oh.
Ich würde sagen, starten wir in unser Hauptthema. Mhm. Für die erste Episode haben wir uns was ausgesucht, passend zur Beichte früher, weil wir kommen ja aus Tirol, also ein sehr katholisches Land, da ist man als Kind zur Beichte gezwungen, oder hat man zur Beichte gehen müssen, ist man zur Beichte gezwungen worden quasi, wo man sich dann davor immer irgendwelche Sünden einfallen hat lassen müssen, weil als Kind hast du die Wahrnehmung jetzt nicht so, dass das jetzt irgendwie Sünde war, da hat sich immer was einfallen lassen. Deswegen hat man immer Angst gehabt, ein bisschen vor dem Beichten. Also ich habe immer Angst gehabt vor dem Beichten.
Ja, ja.
Und ist ja auch was Eigenartiges, oder? Da musst du in das Kammerle, dann musst du da irgendwie den Satzeln auswendig wissen und genau das sagen. Und dann sagt das die Stimme durch das Fenster durch irgendwas und du musst dem alten Mann dann irgendwas erzählen, was du als kleines Kind gemacht hast. Das ist ja eigentlich ein totaler Horror. Ja. Und deswegen auch unser erstes Thema sind Angstfilme, haben wir es jetzt einmal genannt, weil Horrorfilme, Angstfilme der Kindheit und wie angsteinflößend sind die heute noch? Und sind sie bewusst, also sind sie, wie sagt man, nicht bewusst, sondern sind sie, verdienen sie diese Auszeichnung als Angstfilme immer noch? Oder war das wirklich nur dem jungen Alter geschuldet?
Ja, vor was und, hat man sich als Kind gefürchtet und vor was fürchtet man sich als Erwachsener?
Genau, ja. Das kommt eh. Aber mir ist das auch, trifft es recht gut. Ist ganz, ganz witzig. Bei mir ist beides dabei. Bei mir ist beides dabei. Vor einem fühle ich mich immer noch, vom anderen weniger. Na, genau, und da haben wir uns beide zwei Filme aus unserer Kindheit rausgesucht und einen aktuellen Film. Ja?
Genau.
Und wer will anfangen? Willst du anfangen? Soll ich anfangen?
Ja, ich hätte jetzt noch eine Frage an dich. Und zwar vom Anfang, was genau ist für dich ein Horrorfilm? Und zwar dann die noch genauere Frage, muss ein Horrorfilm immer eine übernatürliche Komponente haben?
Na, also Horrorfilm für mich ist Schlaflos in Seattle ein Horrorfilm. Weil da gibt es die Szene, wo er da auf der Couch liegt und schlaft und aufwacht und dann seine Frau noch da ist, die gestorben ist. Und ich habe den Film gesehen und ich habe gewusst, dass ich eine Szene kriege, weil ich es erzählt gekriegt habe. Und ich bin aufgestanden und bin gegangen. Ich habe gesagt, schau den Scheiß allein. Okay? Also, weil das ist für mich ein Horrorfilm gewesen. Also, es ist für mich ein Horrorfilm. Für mich, John Wick habe ich letzte Woche zum ersten Mal gesehen, weil ich es nicht sehen wollte, wie der. Mir haben es erzählt, und dann wird der Hund umgebracht, den er von seiner toten Frau gekriegt hat. Da habe ich gedacht, oh Gott,
ja.
das ist ein Horrorfilm. Also Horrorfilme sind Horrorfilme, müssen nicht als Horrorfilme tituliert sein. Also ich glaube, Schlaflos in Seattle ist für wenige Menschen ein Horrorfilm. Für mich total. John Wick auch. Und sonst Übernatürliches. Nein, ich habe mehr, für mich sind Filme furchteinflößender, die nichts Übernatürliches haben. Also zum Beispiel, der Kevin hat mir mal erzählt von The Green Room.
Hast du den gesehen? Ja, habe ich gesehen.
Mit Patrick Stewart?
Ja, als
Nazi.
Nazi-Chef,
als Neonazi. Ja. Von dem hat er mal erzählt, er hat gesagt, schau dir den an, der ist zach, aber der ist gut, aber ist zach. Ich habe ihn bis heute noch nicht gesehen. Weil mir das mehr Angst macht, wie wenn jetzt sagst, wenn man jetzt sagt, schau da, war da Kind beim Monster aus dem Sumpf. Da denke ich mir, okay. Weißt du, also wir machen so gesellschaftliche, das kommt eh noch bei mir, bei einem meiner Filmbeispiele dann.
Ja.
Mehr Angst wie das Übernatürliche.
Ja, Green Room macht es halt, also ohne das jetzt zu spoilen, Green Room ist so ein bisschen, da geht es halt um eine Punkband, die einen Gig kriegt, irgendwo im Hinten, also wie sagt man?
Redneck Country.
Und sie kommen dann, also ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, sie kommen dann halt im Laufe, sie kommen dann in dem Club und kriegen dann mit, dass das ein Neonazi-Club ist oder dass da halt die Fans so Neonazi-Skinheads sind. Und der Film ist extrem brutal, also der schockiert. Der erzeugt jetzt weniger Horror, sondern mehr Abscheu, also so Ekel. Mhm. Er ist aufgrund der Gewalt, die man sieht, der ist unfassbar gewalttätig, meiner Meinung nach. Und er wirkt fast schon ein bisschen wie ein Zombie-Film. Also die Belagerungssituation, die da dann stattfindet, hat ein bisschen was, wie Zombie-Filme oft gestrickt sind.
Okay.
Aber er ist auf alle Fälle schon Horror, hätte ich jetzt auch gesagt, ja.
Ja, okay. Ja. Ja, werden wir vielleicht irgendwann einmal anschauen, wenn es mir gut geht oder schlecht. Ich weiß es noch nicht, ob ich mir ein bisschen abholen muss, weil es mir so gut geht oder noch ein bisschen tiefer reindrücken, weil es mir eh schon schlecht geht. Ich denke, jetzt ist es eh schon egal.
Die Frage ja deswegen, weil wir haben ja gesagt, wir suchen uns Filme aus der Kindheit aus und dann denkt man natürlich nach, so welchen Horrorfilm hat man als erstes gesehen und dann. Das ist natürlich schwierig, weil es ist schon ziemlich lang her in unseren beiden Fällen. Und ich habe dann nachgedacht, ja, woran kann ich mich erinnern? Wo habe ich mich gefürchtet? Und dann habe ich mich erinnert, dass ich mich wirklich tödlich erschrocken oder gefürchtet habe vor einer Sendung mit der Maus, Tschernobyl-Special. Da hat es also eine Sendung mit der Maus gegeben, wo Atomenergie erklärt worden ist und was halt bei in Tschernobyl passiert ist. Und ich habe das gesehen, das ist immer am Sonntagmittag, wenn es am späten Vormittag, und ich habe das gesehen und ich habe mich nicht mehr eingekriegt. Ich habe mich derart gefürchtet als Kind, weil mir das so gruselig irgendwie vorgekommen ist und so unfassbar. Und ich habe natürlich nichts verstanden, auch, obwohl das für Kinder erklärt war. Und ja, das hat mir dann...
Ja, das waren die 80er, gell? Da sind so Sachen, wo die Kinder richtig... Beinhart beibracht worden.
Ja, das war wirklich, also da kann ich mich erinnern, das war so das Erste, was mir einfällt, glaube ich, war da sehr jung. Tschernobyl war, glaube ich, 86, oder?
Ich glaube schon, ja.
Ja, da war ich 4 und 4 oder 5, wo das Sendung mit der Maus dann gelaufen ist. Ja, und ich kann mich da richtig erinnern, wie da ja, total verängstigt dann zum Mittagessen gekommen bin.
Kernschmelze. Klingt blöd, ist aber so. Was hat er gesagt bei Sendung mit der Maus?
Nein, nicht klingt blöd.
Klingt eigenartig, ist aber so.
Das war beste, klingt blöd, ist aber so wär der bessere Claim gewesen. Ne?
Ja, aber ich habe das ich schon mal erzählt. Ich war die Geschichte mit meinem Kinder, mit dem Kindergeburtstag, wo wir Kindergeburtstag gehabt haben. Also ich hab, glaube ich, Geburtstag gehabt bei meinen Eltern daheim, natürlich, was sonst. Und da war halt
alleine in Disneyland.
Genau, Geburtstagsfeier. Und da haben meine Eltern auch die Chance genutzt, uns allen so einen Trickfilm über Drogenmissbrauch zu zeigen. Weißt du, da war der Donald Duck dabei und da waren so ganz viele Zeichentrickcharaktere. Und die haben halt einfach gezeigt, wie schlecht Drogen sein, dass man keine Drogen nehmen soll. Aber das ist mir auch noch, vor dem habe ich Angst. Also es war halt so richtig so, dass man sich danach gedacht hat, ui, das ist ja richtig schlimm. Oder was war Ding, Kids ist jetzt kein Horrorfilm.
Oh ja, doch.
Aber Kids ist einem schon richtig im Gehirn, es hat sich schon eingebrannt.
Ja, genau, stimmt. Ja, also Kids ist schon, du hast recht, ist eigentlich ein Horrorfilm, vor allem wenn man den jetzt so als halbwegs behütet aufgewachsener Tiroler Kiddie sieht, dann ist es schon ein Horrorfilm.
Ja. Und natürlich, vor was man Angst, also wo ich mich erinnern kann, die waren bei meinen Cousins, die waren immer die, also die sind ein bisschen älter wie ich, also ja, und die waren auch immer die Dealer quasi für die schlimmen Filme. Die haben halt ganz viele Videos gehabt und waren halt die, was immer ganz viele Videokassetten und aufgenommene Filme gehabt haben. Da waren die ersten Zombie-Filme auf mit VHS eben, die man da gesehen habe.
Italienische?
Kann sogar sein, wahrscheinlich sogar. Mhm. Und natürlich schmelzende Gesichter bei Indiana Jones. Das ist auch was einem im Gedächtnis geblieben ist, beim Bundeslade. Und bei der unendlichen Geschichte, der Wolf.
Unendliche Geschichte,
Unendliche Geschichte ist schon auch ziemlich hart. Ziemlich, ziemlich hart.
Ich habe da als Kind immer, da gibt es die Szene, wie der Atreyu auf die, ich glaube, Sphinx zugeht. Mhm. Und dann, da reitet vor ihm so ein Ritter in so schimmernder Rüstung durch und dann gehen die Augen auf und von die Statuen und erschießen mit so Laserblicken den Ritter. Und dann geht der Atreyu vorbei und der Wind bläst das Visier auf und dann ist die verbrannte Leiche. Da habe ich mir ganz schnell wegschauen müssen.
Ja.
So wie nicht ausgehalten. Ne?
Na, und wieder Atrax im Sumpf versinkt. Das ist ein Horror. Das kommt fast zum Mord von John Wicks Hund hin.
Ja, da hat meine Cousine einen richtigen Zusammenbruch erlitten.
Das ist so hart.
Die Szene zum ersten Mal gesehen hat mit, ich glaube, da war sie, wir waren da 5 und 7 Jahre alt oder so, und dann ein Meer so aus hart. Tränen.
Ja. Aber wo mehr? Wer fängt an?
Ja, bitte.
Gut, das war eine gute Überleitung.
Sehr gut.
Sehr gut, der Steilpass. den ersten Film, den ich mir also für meinen Kindheitsangstfilm ausgewählt habe, ist ein Klassiker, ist Der Weiße Hai. Ist, glaube ich, nicht nur für mich einer der beängstigendsten Filme. Ich glaube, der hat eine ganze Generation das Schwimmen im Meer versaut. Ich habe den gesehen, ich weiß nicht mehr, wann ich ihn gesehen habe. Ich kann mich erinnern an die haben wir jetzt wieder angeschaut in der Recherche für die Episode, und es ist mittlerweile einer meiner Lieblingsfilme. Ich finde ihn mittlerweile richtig, richtig cool. Ich schaue ihn richtig gern. Gell? Ist ein richtig cooler Film, ist ein klassischer Waljäger, geht dann so in so einen Waljägerfilm über, oder halt in dem Fall Haijäger. Ist super, super Soundtrack, John Williams, unglaublich guter Film, aber damals als Kind habe ich wirklich Schwimmweste, wie heißt es, Luftmatratze. Die Luftmatratze, wo der Bub gefressen wird, vor Augen. Das ist was, wo das Blut so raussprudelt. Und also ich weiß gleich, im Weißen Hai muss ich niemandem erklären, oder? New Yorker Polizei, Polizist kommt nach Amity, wird dort Sheriff, hasst das Wasser, ist auf einer Insel aber stationiert, und eines Sommers, kurz vorm 4. Juli, werden mehrere Menschen von einem Hai getötet. Und er versucht dann eben den Hai, die Strände zu sperren, und der geldgierige Bürgermeister will das nicht zulassen, weil natürlich der ganze Ort von diesem einen 4. Juli da abhängig ist, weil da so viele Touristen kommen. Und
oder sehe ich Parallelen. Dann,
ja, das ist ähnlich zu was bei uns gerade passiert ist. Und dann macht er sich halt mit einem alten Seebären und einem jungen Richard Dreyfuss als Meeresbiologen auf, um den Hai zu töten auf einem kleinen Boot. Da gibt es dann eines der meist zitiertesten Zitate mit "We need a bigger boat". Und machen sich dann auf, den Hai zu töten. Und ich habe den Film gesehen als Kind, kann mich noch erinnern, dass ich da auf dem Boden vor der Couch gesessen bin, bei meinen Eltern, eben 80er Jahre, Eltern waren, glaube ich, da einfach nicht so aufmerksam. Die weiß nicht, warum ich einen weißen Hai gesehen, wann ist der rausgekommen? Dass ich den weißen Hai gesehen habe. Der ist 1975 rausgekommen, der wird halt dann irgendwo im Fernsehen gelaufen sein einmal. Und ich sitze da und sehe halt die Szenen, wie der da diese Luftmatratze, die Perspektive von unten, die schwimmenden Füße im Wasser, und das hat mich einfach zerstört. Ja, mit allem, was Wasser betrifft. Also es war so weit, dass ich in der Badewanne als Kind nicht untertauchen habe können, so zum Haare waschen. Dass ich immer voll geweint habe, wenn ich die Augen zumachen habe müssen und meine Mama mal die Haare gewaschen hat, dass ich mir dann, das ist nur gegangen, wenn ich sie mir einen Schwamm vor die Augen gehalten habe. Ich habe, und das ist kein Witz, jetzt sogar noch, wenn ich unter Wasser gehe und die Augen zumache, sehe ich einen Hai auf mich zu schwimmen. Immer. Und wenn mein Bruder, wo wir schwimmen waren, im Freibad, und mein Bruder hat dann im Wasser so mit der Hand so die Flosse gemacht, und hat so töten, töten, töten. Und ich bin kreischend aus dem Wasser raus. Also ich bin wirklich gebrochen. Also der Film hat mich wirklich zerstört. Ich werde es auch gleich mein Leben lang nicht mehr rauskriegen. Also das ist für mich, ich habe mir jetzt zwar, wie gesagt, ich liebe alle Hai-Dokus, ich schaue mir voll gerne Hai-Dokus an. Ich schaue mir mittlerweile voll gerne den Weißen Hai an. Ist ein super guter Film. Aber ich habe zum Beispiel, war ich in die Universal Studios in Florida und bin den Weißen Hai Boat Ride gefahren, und sitze, und dann beim Einsteigen schon habe ich gedacht, fuck, habe ich so durchgezählt, habe so geschaut, habe gedacht, ah, scheiße, ich sitze am Rand in dem Boot. Ich wollte auch auf der Innenseite sitzen, beim Gang, ich sitze am Rand. Und dann wollte ich halt auch nicht, es ist jetzt schon eine Zeit her, aber da war ich halt auch Mitte 20.
Hast du ein rotes T-Shirt dann gehabt?
Und setz mich da halt hin, und dann fährt das Boot los, und dann ist halt so die Musik, und dann kommt direkt neben mir der Mechatronik-Hai rauf, und ich habe einfach weggeschaut, ich habe einfach in die andere Richtung geschaut, und dann habe ich gedacht, du bist jetzt da in Florida in dem Vergnügungspark, jetzt schau dir das an. Du kannst jetzt da die ganze Zeit während dem ganzen Ride die Augen zu haben.
Dafür hast du bezahlt, du schaust dir das jetzt an.
Genau, ja. Und dann habe ich mir es angeschaut, und dann ist es das gleiche Gefühl, wie es jetzt ist, wenn man sich einen Film anschaut. Man sieht einfach, dass das ein mechanisches Ding ist, vor dem man wirklich keine Angst haben braucht. Und das war aber, ja, das hat mich geprägt. Also das hat mich wirklich zerstört. Und ja, aber großartiger Film, auch unerwartet auch für glaube ich, für alle Beteiligten, also auch weil ja mit einiges an Sachen daneben gegangen ist, also der Hai hat nicht funktioniert, der erste Hai ist gesunken, ganz witzige Trivia ist, dass der Steven Spielberg hat den George Lucas und den Scorsese und den den Screenwriter von Star Wars, Milkis eingeladen, um sich einen Hai anzuschauen. Und dann hat sich der George Lucas, Milius heißt er, John Milius, dann hat sich der George Lucas in den Kopf in den Hai eingesteckt und der Milius und der Spielberg haben ihn zugemacht, also haben das Hai-Maul zugehen lassen und dann haben sie es nicht mehr aufgekriegt und haben ihn dann irgendwie das Hai-Maul und sein, haben sich dann rausgeschlichen aus der Halle, weil sie Angst gehabt haben, dass sie den Hai kaputt gemacht haben. Und der Hai hat halt nie funktioniert, weil sie ihn nie im Wasser getestet haben. Und nein, war ganz witzig. Anscheinend war der Roy Scheider die ganze Zeit besoffen und der Dreyfuss und der wie heißt der? Oh, jetzt bin ich schlecht. Der Captain, die haben sich halt gehasst bis aufs Blut. Der Robert Shaw. Das war einfach anscheinend wirklich. Steven Spielberg hat voll gelacht, wo ihm der John Williams das erste Mal die Filmmusik vorgespielt hat. Weil er gemeint hat, das ist ein Scherz. Und ist mir, ja, ist der erste Sommer-Blockbuster gewesen.
Gilt als erster Blockbuster, gell? Mhm. Weil immer wieder. Ja. Ja. Das ist interessant, dass du dir den Film, also du kannst ihn dir aber ganz normal anschauen, oder?
Ja,
obwohl du so, ich sage jetzt einmal, ja, so wie du es beschrieben hast, schon ein Trauma davon getragen hast.
Voll. Ja.
Aber du kannst ihn mit Spaß anschauen halt.
Ich kann ihn mittlerweile mit Spaß anschauen, weil man halt einfach auch sieht, du siehst halt, dass es ein mechanischer Hai ist in jeder Szene.
Ja, aber heilt es dann nicht die Angst aus der Kindheit?
Mm-mm. Nein.
Nicht da?
Also bei mir nicht. Wir sind ja in Mexiko im Wasser gestanden, Debbie und ich, und stehen so im Wasser, so ein bisschen über dem Bauch, stehen im Wasser und ich heb sie so im Arm und schaue Richtung Land und sie schaut Richtung Wasser. Und dann sagt sie zu mir so, boah, jetzt sollten wir rausgehen. Und dann sage ich so, warum? Ja, jetzt gehen wir raus. Und sage ich, warum, was ist denn los? Ja, hast du was gesehen? Dann sagt sie, ja, da ist ein Hai. Und dann sage ich so, was? Und dann sage ich, ja, da hinten ist ein Hai. Und ich drehe mich um und sehe im Wasser,
oh Gott,
die Haiflosse, wie sie so untergeht und sage zu ihr, ja, wir sollten rausgehen. Und dann sind wir aber ganz ruhig aus dem Wasser rausgegangen. Also nicht wie im Weißen Hai rausgestürmt, sondern sind ganz ruhig aus dem Wasser rausgegangen und sind dann zum Strand und haben geschaut, ob wir noch sehen und haben aber nicht mehr gesehen.
Waren da noch andere
dann
Leute?
Sind wir dort. Ja, die waren aber alle am Strand.
Ah, okay.
Und dann sind wir dort zu so einem kleinen Café und haben mit dem geredet und gesagt, wir haben gerade einen Hai gesehen, kann das sein? Und dann sagt er, ja, das seien Tiger- und Bullenhaie. Aber es ist noch nie was passiert. Und dann haben wir gegoogelt und dann haben wir uns den Tigerhai halt nochmal genau angeschaut und das war genau die Schwanz, also die Rückenflosse mit der Hai, also die weiß-schwarze Struktur. Und am nächsten Tag sind wir schnorcheln gegangen.
Okay.
Mit dem Boot. Also wir wären schnorcheln gegangen.
Ah, okay.
Ich bin ganz kurz ins Wasser und bin dann gleich wieder raus. Ja. Und Debbie ist auch, glaube ich, kurz rein. Aber das ist nicht gegangen. Aber ja. Also Haie begleiten mich. Ich habe mich ja tätowieren lassen in Bruce. Also ich habe ja meine Therapie schon selbst eingeleitet.
Ist, weil du das vorhin gesagt hast, du weißt nicht, warum du den sehen hast dürfen. Ich kann mich erinnern, also mit meinem Film verhält das dann gleich. Ich bin dann auch gewundert, ja, warum habe ich den Film sehen dürfen. Ich kann mich nämlich erinnern, dass mein Vater hat sich sehr gefürchtet vor Haien. Mhm. Der hat den Film, glaube ich, als Erwachsener gesehen und ja, natürlich. Und da war es dann schon so. Also über den Film haben meine Eltern quasi schon Bescheid gewusst. Und da hat es dann schon geheißen, nein, das wird nicht geschaut.
Das nicht.
Ja, weil man muss ja, ich komme ja aus einem recht kleinen Dörfel und es hat im Prinzip, man hat da mit dem arbeiten müssen, was man gehabt hat. Das heißt, die winzige Comic-Abteilung im A&O-Supermarkt, wo es halt Ghost Stories und Clever und Smart und Asterix gegeben hat. Und was Filme und Serien angeht, hat man halt ORF 1, 2 und ARD gehabt. Und ich weiß aber, dass mein Vater mit mir sehr früh ins Kino gegangen ist. Der erste Kinofilm, den ich gesehen habe, war eine Wiederaufführung vom Dschungelbuch. weil das auch von meinem Vater als Kind sein Lieblingsfilm war. Den ist er mit mir im Kino gegangen, da war ich 3 Jahre alt oder 4 Jahre alt. Und da, das ist so auch der erste Popkulturmoment, glaube ich, in meinem Leben. Und ich war da gehuckt. Also ich kann mich da bis heute noch dran erinnern. Ich bin da als ganz kleiner Bub in dem Kinosaal gehockt und habe auf die Leinwand geschaut. Und das war für mich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes bezaubernd. Ja. Und mein Vater ist dann auch regelmäßig mit mir in Videotheken gegangen und hat mir Filme ausgeliehen, aber Der Weiße Hai war tabu.
Ja, ja. Sehr schön. Gut so, du kannst schon schwimmen gehen. Was kannst du dafür nicht? Was ist dein erster Angstfilm?
Mein erster Horrorfilm, den ich gesehen habe, der mir richtig schlaflose Nächte bereitet hat, ist aus dem von heute aus gesehen, ja, ist schon sehr lächerlich, und zwar Poltergeist 2. Ebenfalls auf dem Mist, hätte ich mal gesagt, von Steven Spielberg gewachsen. Poltergeist 1, ja, Steven Spielberg Produktion. Und es war dann aber der zweite Teil, aus irgendeinem Grund, ich kann mich erinnern, dass den meine Freund gesehen haben damals, also die Schulfreund. Und in dem Film, das ist so, ich glaube, ich habe den sehen dürfen, ich glaube, meine Eltern den irgendwie schon so als einfach nur Gruselfilm für Kinder wahrgenommen haben. Weil es war ja auch so, Steven Spielberg war ja da schon, so, ich sage jetzt einmal, aber meine Eltern bekannt durch Star Wars und E.T. und die habe ich ja auch alle schauen dürfen. Und ich glaube, dass das damals ziemlich so beworben worden ist beim ersten Teil, dass das, ich glaube, da ist Steven Spielberg ziemlich prominent oben gestanden. Und der zweite Teil handelt eben von der Familie Frieding, glaube ich, heißen die im Film. Das ist miteinander, die wird als sehr liebevolle Familie im Film präsentiert, die aber anscheinend ein schlimmes Schicksal hinter sich haben, also vom ersten Teil. Das wird dann ein bisschen so in so Flashbacks sieht man, dass die halt Schlimmes erlebt haben, dass sie ihr Tochter von einem Geist verfolgt worden ist und schlussendlich auch ihr Haus verloren haben. Ja, das durch die sehr miteinander liebevoll umgehende Familie, Tochter, Sohn und Hund, die wohnen bei der Großmutter, und die Tochter fällt aber auf, gleich ganz am Anfang vom Film, dass sie sehr gruselige Bilder zeichnet von einem sehr gruseligen so Priester oder Reverend. Und die Tochter geht dann mit ihrer Mutter einkaufen und sieht den Priester danach, und der Priester heißt im Film Reverend Kane. Und der Reverend Kane wird gespielt von Julian Beck. Und man muss jetzt dazu sagen, die haben da was gemacht, was, glaube ich, heutzutage nicht mehr gehen wird. Der Julian Beck hat, wo er die Rolle gespielt hat von dem Reverend Kane, Magenkrebs gehabt, und zwar im Endstadium. Der war sehr von der Krankheit gezeichnet und hat wirklich erschreckend ausgeschaut aufgrund von seiner Erkrankung. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich den als Kind zum ersten Mal gesehen habe. Der spielt eben so einen sehr großen und sehr, sehr halt abgemagerten Mann, und der beugt sich so zu der Tochter runter und fragt, ob sie sich verlaufen hat. Und allein die Szene ist so, das hat mich als Kind richtig getroffen, weil erstens die Situation des Verlorengehens, quasi die Eltern nicht mehr finden, und dann von so jemandem angesprochen werden, der offensichtlich, ich habe das ja als Kind damals nicht verstanden, dass der Schauspieler krank war, aber der hat wirklich erschreckend für mich ausgeschaut als Kind. Die Tochter geht dann heim, und dann ist Nacht, und sie wacht auf, weil ihr Spielzeugtelefon geht. Weil Steven Spielberg hat, glaube ich, ein Fable für so Spielzeugtelefone, die sind ja in einer Bar. Ich glaube, bei Joey kommt ja auch so eine Szene vor. Und dann hebt sie ab und geht dann. Sie geht vorher noch zu ihrer Oma, die schläft, also sie wacht eine Nacht auf, geht zu ihrer Oma, die schläft, gibt ihr ein Küsschen, und dann geht sie zurück in ihr Bett, und dann geht das Telefon, und dann sagt sie, dann ist die Oma am Telefon, und Sie sagt dann, ja, dass sie sie auch lieb hat. Und am nächsten Tag ist dann das böse Erwachen, die Familie, alle weinen, weil die Oma verstorben ist in der Nacht. Mhm. Und das waren all so Sachen, die so eine gewisse, man hat da ja jetzt nichts gesehen, aber es war so eine Unheimlichkeit, die ich als Kind überhaupt nicht verstanden habe.
Und was halt Kinder triggert, oder wie du sagst, der böse Mann, das Verlorengehen, die Oma stirbt, das sind alles Sachen, vor denen Kinder einfach totale Angst haben.
Ja, eben, oder? Genau, genau.
Plus das nicht sehen, weil das ist wie beim Weißen Hai, da ist ja auch so, da siehst du ein Hai auch im größten Teil des Films, siehst du ein Hai gar nicht. Das ist ja ganz ein klassisches Stilmittel für Horrorfilme, oder? Dass du eigentlich nicht die Bedrohung nicht siehst, sondern nur erahnen kannst.
Ja, dass man sich jetzt im Kopf ein Bild macht, das ja eigentlich schlimmer ist, wie alles, was man zeigen kann. Und es geht dann los, dass es quasi richtig, poltert im Haus. Also es fangen so Poltergeisterscheinungen an, das ganze Haus vibriert und Stühle verrücken sich und die Möbel bewegen sich und die Familie flieht aus dem Haus und es steht, sie wollen rausfliehen und plötzlich steht großgewachsener Schamane vor der Tür, amerikanischer Ureinwohner. Und stellt sich als Taylor vor, der weiß, dass der Familie Böses bevorsteht, weil ihr altes Haus, das im ersten Teil verschwunden ist, wohl auf einem Friedhof gebaut worden ist. Und der Reverend
Classic.
Und der Reverend Kane war der Anführer von so einer apokalyptischen Endzeitsekte und hat seine Jünger unter in das Höhlensystem geführt, über dem er dann das Haus gebaut hat und die haben sich da eingeschlossen und sind dann alle verstorben und der Reverend Kane ist eine böse Macht, die immer noch die Familie oder beziehungsweise die kleine Tochter der Familie für sich haben will und ihre Seele für sich haben will. Und dann kommen zwei Szenen, die ich als Kind, ich kann mich nicht mehr erinnern, dass ich da Gedanken dran habe, aber jetzt habe ich sie als Erwachsener gesehen und ich habe mir dann wieder gedacht, ja, deswegen sind 80s-Filme so geil, weil der Taylor, der Schamane, wird als gut im Film etabliert. Also er ist der Gute und es wird gezeigt, indem er im Garten sitzt und meditiert und eine Wolke aus weißen Schmetterlingen um ihn entsteht und die Schmetterlinge auf ihm landen und im Sonnenschein und schöne Musik und man sieht, aha, das ist offensichtlich der Gute. Und in der nächsten Szene ist der Taylor, der Schamane, gerade nicht da und dann kommt der Reverend Kane und er ist der Böse offensichtlich, weil er hat so eine cartoonartige Wolke, also er trägt so eine Wolke mit sich mit, die immer über ihm ist und es schüttet auch wie aus Kübeln, egal wohin er geht. Also er geht ständig im Regen. Und er ist offensichtlich der Böse, weil wohin er geht, folgt ihm das schlechte Wetter. Und er konfrontiert dann den Vater. Und im Prinzip ist der ganze Rest vom Film, das ist die erste Hälfte, und die zweite Hälfte vom Film ist dann fantastisches 80s Special Effect Kino. Es gibt eine Szene, wo der Junge im Badezimmer steht und dann die Zahnspange vom Poltergeist besessen wird und riesige Drähte aus seinem Mund rauswachsen und den ganzen Jungen in seinem Metallkorsett einhüllen.
Und es ist ja ein Film, der Kinder einfach Angst machen soll, oder? Das ist ja wirklich wie auf Kinder abgezielt.
Ja. Und es wird ja noch besser. Die Zahnspange ist dann quasi das reine Böse und die kommt aus seinem Mund und er wird in die Decke vom Raum gezogen und die Eltern hören ihn schreien und dann kommt der Vater und die beiden Eltern versuchen den Jungen zu retten und er sieht der Vater, wie die Zahnspange aus Drähten seinen Arm formt und versucht in die Steckdose zu fahren, damit alle ums Leben kommen. Und es ist allein deswegen lohnt sich das, den Film heute nochmal anzuschauen, weil die Effekte wirklich fantastisch sind.
Geil.
Und dann überstehen sie das und dann ist der Vater, trinkt dann, also er wird dann...
Trinker?
Er wird nicht Trinker, aber er quasi als, um dem Stress ein bisschen zu entfliehen, trinkt er Tequila. Und es gibt dann so einen Shot in die Flasche rein und man sieht, dass der Wurm in der Tequila-Flasche sein Auge aufmacht und da glänzt so böse raus und dann trinkt er den Wurm und wird zu dem Reverend Kane.
Okay.
Und dann spricht der Reverend Kane aus ihm und will die Familie zerstören. Also er will die Liebe in der Familie zerstören, indem er seine Frau konfrontiert, dass sie die Tochter nie wollte. Sie wollte kein zweites Kind und die kleine Tochter hört es und dann fängt die Frau an weinen und Und das natürlich auch wieder, was als Kind, wenn das ist ja auch wieder für Kinder, wenn du zum Hören kriegst von deinen Eltern, sie wollten die nie und du bist eine Bürde für sie und das ist ja auch wieder Horror.
Ja, ist das auch ein Horrorfilm für Kinder?
Ja, eben. Jetzt, wenn ich so drüber drehe, wird mir immer klarer, warum mich der so verfolgt hat dann so lange. Ja. Und dann kommt die beste Szene vom ganzen Film und zwar erbricht er dann so ein... er bricht den Reverend Kane aus sich heraus in so einer Body-Horror-artigen Sequenz. So ein riesiger Schleimtropfen aus ihm rauskommt und es wird dann so ein zombieartiges Monster, wächst dann so mit zuckenden Bewegungen aus ihm raus und kriecht weg. Dann flüchten sie sich ins Auto und dann kommen noch fliegende Kettensägen und schlussendlich fahren sie zu ihrem alten Haus und dann wird es halt total abstrus, dann steigen sie mit dem Schamanen in dieses Höhlensystem und landen in einer Zwischenwelt, wo dann die Tochter in der Zwischenwelt entführt wird und die Oma kommt als Engel und rettet alle. Und da muss ich dazu sagen, ich habe das mit der Rebecca geschaut und da haben wir dann beide laut lachen müssen, weil das war halt wirklich, da hat man gesehen, da war das Budget zu Ende. Das war halt so.
Da haben sie gesagt, jetzt müssen wir es schnell zu Ende bringen.
Und dann ist der Film eigentlich aus. Es endet mit Nebeleffekten und die Oma als Engel rettet alle und dann sagt der Indianer, ja, er will als Bezahlung nur das Auto und dann fährt er weg. Der amerikanische Ureinwohner fährt weg und dann sagt die Frau, ja, aber wie kommen wir da jetzt weg? Und dann ist großes Gelächter und sie laufen im Auto hinterher und dann ist der Film zu Ende. Ja, und das hat mir als Kind, ich kann mich erinnern, ich habe den gesehen und ich habe Albträume gehabt, immer wieder. Also,
ja, aber zu Recht, als Kind zu Recht, als Erwachsener nicht mehr, aber als Kind, das versteht man total, weil es sind ja alles Sachen, die Kinder triggern, oder?
Ich habe dann Jahre später, es hat dann so Urban, und jetzt, das ist noch interessant, weil es hat dann Jahre später geheißen, oder habe ich gehört, ja, der Film hat so das Stigma des Verfluchten, weil mehrere Schauspielerinnen, die da mitgespielt haben, also jetzt in Wirklichkeit, im Real Life, als sehr tragisches Schicksal erlitten haben. Also es ist so tragisch, dass ich gar nicht näher drauf eingehen möchte, jetzt da im Podcast. Und deswegen hat der Film so Urban Legend-artig so, hat es geheißen, ja, Poltergeist, die verfluchte Serie. Und dann hat die Obeth Williams, die hat die Familienmutter gespielt, hat 2002, glaube ich, was in einem Interview gesagt, ja, im ersten Poltergeist-Teil gibt es eine Szene, wo sie in so einer Matschpfütze versinkt und dann treiben so Skelette und Särge nach oben. Mhm. Und dann hat sie gesagt, die Skelette, die man da für den Dreh verwendet hat, waren keine Props, keine Kunststoffskelette, sondern echte Skelette. Das war so Urban Legend, die es so gegeben hat. Und es hat sich dann schlussendlich tatsächlich als die Wahrheit bestätigt. Und zwar hat der Special Effect Beauftragte für den Film dann, ich glaube Craig Reardon hat der geheißen, der war Special Effect Unit, hat es bestätigt und der Prop, also der Requisiteur, glaube ich, sagt man auf Deutsch, Bruce Carson, glaube ich, hat für mehrere Steven Spielberg Sachen gearbeitet, glaube ich, hat es dann auch bestätigt, dass sie bei Carolina Biologics echte Skelette gekauft haben,
geil,
die für Schulen und Universitäten gedacht waren. Und dann haben sie dann mit so Kunst, so, als ob sie das so ein bisschen verwest ausschauen, ja, und haben echte Skelette für den Dreh verwendet. Und das hat natürlich dann noch dem Film nicht wahrscheinlich geholfen und geschadet gleichzeitig die ganze Serie. Ja. Also wirklich, also echter Horror auch noch.
Das ist echt echter Horror. Gott.
Ja. Nachhaltig.
Nachhaltig, ja. Poltergeist weiß ich gar nicht, ob ich den jemals wirklich gesehen habe. Was mich jetzt zu meinem nächsten Film bringt, weil im nächsten Film, der für mich ein absoluter Angstfilm war, als Kind und ganz, ganz lange auch, bis ins Erwachsenenalter, wenn wir uns so nennen wollen, und wo ich nicht weiß, ob ich ihn wirklich jemals gesehen habe, ist Es. Mhm. Und ich glaube, das ist auch bei ganz, ganz vielen Menschen so, Es, der berühmte Clown, Und das Abwasserrohr war für mich was, was ich eigentlich, muss ich ehrlich sein, bis der Remake rauskommen ist, nicht, also wenn die Vorschau vom alten Film im Fernsehen war, habe ich umgeschalten.
Bis heute?
Also bis heute, also bis, okay, bis der Remake rauskommen ist. Weil der Tim Curry hat da ja in Pennywise, in Clown gespielt. Und Tim Curry kennt man aus Rocky Horror Picture Show, hat er gespielt. Alle Mörder sind schon da, hat er gespielt. Jagd auf Rot Oktober dann später. Oder eher im gleichen Jahr wie es. Oscar, also war eigentlich... eigentlich hat man auch als lustigen Schauspieler gekannt, hat aber in ein paar Horrorfilme mitgespielt.
Der Concierge in Kevin Allein in New York, glaube ich, war, ja.
Genau, ja. Und ist aber, also in der Rolle als Pennywise unglaublich unheimlich. Er war sogar so unheimlich, dass ihn Leute am Set ihm aus dem Weg gegangen sein. Weil ich gesagt habe, er ist so unheimlich. Ja, also das ist, weil er das so gespielt hat. Und er hat da, es gibt auch die Szene, wo er mit dem kleinen Georgie redet. Also in der Szene, wo der Pennywise ist unten im Abfluss und der Georgie ist oben und will da sein Boot rausholen. Und da hat der Georgie Schauspieler, also Tony Dakota ist es, hat zum Tim Curry gesagt, du machst mir Angst. Und Tim Curry hat dann gesagt, ja, sorry, tut mir leid, aber ich muss da Angst machen, das ist mein Job. Und das finde ich total geil. Also ganz kurz, für die Es nicht kennen, Es ist ein Buch von Stephen King. Übrigens, Weißer Hai ist auch ein Buch, habe ich auch nicht gewusst, dass das auf einer Buchvorlage basiert. Es ist ein ganz bekannter Roman von Stephen King. Es geht um den Ort Derry in Maine, glaube ich, ist das. Also klassisches Stephen King Setting. Es geht um sieben Kids, die über einen Sommer lang quasi der Losers Club sind, so ein bisschen die Underdogs im Ort, die eigentlich von den Dorf-Rowdies im größten Teil also gejagt werden und auch misshandelt. Und diese sieben Kids, also es sind sechs Jungs und ein Mädchen, verbringen den Sommer gemeinsam und es ist so eine klassische Coming-of-Age-Geschichte. Jedes Kind hat halt seine eigene Family-Backstory und sie sind da, kommen da drauf, dass in ihrem Ort eben ein böser Clown sein Unwesen treibt und sie haben alle unterschiedliche Begegnungen mit dem Clown, beziehungsweise mit Sachen, die ihnen Angst machen. Einer trifft einen Werwolf, der andere trifft seinen Vater wieder, der weggegangen ist, der sich dann langsam in Clown verwandelt. Und sie begegnen alle diesem Clown irgendwie und kommen dann drauf, dass der Clown quasi das Böse ist, das da unter Derry quasi lebt. Und beginnen tut der Film aber mit den Kids als Erwachsenen, also man sieht die Erwachsenen und einer ist im Ort geblieben, der Mike Mike Hanlon ist im Ort geblieben als einziger und sieht eben, dass wieder Kinder verschwinden und Kinder umgebracht werden, nach 27 Jahre, nachdem sie damals als Kinder den Clown oder Es, wie sie es nennen, eben zum ersten Mal begegnet sind. Und dann ruft er quasi seine damaligen Freunde an, weil sie sich als Kinder geschworen haben, sie bekämpfen den Es dann als Kinder und besiegen ihn dann auch und haben sich geschworen, wenn der wieder zurückkommt, dann kommen sie alle wieder zurück in den Ort und bekämpfen ihn eben wieder. Und ist, wie gesagt, unglaublich unheimlicher Clown. Film. Es ist deswegen ein Clown, habe ich gelesen, weil sich der Regisseur und Writer, der Tommy Lee Wallace, eben überlegt hat, was vor was haben Kinder am meisten Angst? Und am Anfang war es ein Troll, der in der Kanalisation lebt, und dann schlussendlich ist es ein Clown geworden, weil er gesagt hat, vor Clowns haben Kinder noch viel, viel mehr Angst. Genau, die Erwachsenen kommen dann eben zurück und bekämpfen den Clown wieder als Erwachsene oder das Es. Und es ist immer, spielt immer in so Rückblenden. Also es ist ein Zweiteiler, ist ein zweiteiliger Fernsehfilm gewesen 1990 und spielt immer in so Rückblenden. Also man sieht die Kindergeschichte, sieht die Erwachsenengeschichte und ist unglaublich unheimlich gewesen damals. Aber ich glaube, ich habe nie gesehen als Kind, weil ich glaube, ich habe immer nur die Vorschau gesehen, also immer nur die Vorschau gesehen. Auf RTL oder Sat.1, der drehende Ball, irgendeiner von den Privatsender. Da war die Szene, wo der Georgie, der Auslöser, dass sie also auf Es, sich mit Es befassen, ist, dass der Bruder vom Hauptdarsteller verschwindet als kleines Kind und eben von dem Es quasi gefressen wird. Also im Buch wird er verschwindet da, im Film wissen sie, dass er tot ist. Und da ist er in seinem kleinen gelben Regenmantel, läuft er halt beim Regen raus und hat da sein Boot dabei und das geht in Gully und dann ist eben der Es, schaut da raus aus dem Clown-Gesicht und das, dann kriegt er so spitze Zähne und das war, da war es für mich vorbei.
Und das ist ja wirklich, ja. Also das ist ja eine ganz ikonische Szene wie der Tim Curry da aus dem.
Ja, aus das dem, ist total. Es ist immer noch, also ist wie gesagt, war lang so, dass ich das immer noch weggeschalten habe, wenn es kommen ist. Dann war die Remakes, dann haben wir die Remakes angeschaut, die ich super gut finde da. Also ich finde den alten super und ich finde aber die Remakes auch unglaublich gut. Haben wir beide im Kino, waren wir eh, glaube ich, gemeinsam sogar.
Kann oder? Sein, ja.
Im Kino angeschaut, die finde ich super cool, finde ich auch, jetzt gar nicht unheimlich. Es ist auch ein guter Coming-of-Age-Film. Es ist wirklich ein sehr cooler Film auch mittlerweile. Also der 1990er und auch der aktuelle. Aber es war damals als Kind halt der Clown unglaublich unheimlich. Unglaublich unheimlich.
Ich glaube, das war bei mir das Gleiche. Ich weiß, dass ich den Film nie gesehen habe damals, aber ich weiß, wie wir uns am Schulhof drüber unterhalten haben. Dass das, und zwar hat sich der Film dann, den haben wir da quasi in unsere Gespräche hochgechast, als den, das muss der schlimmste Film sein, den es gibt. So, also ich kam in die Gespräche rein und dann, ja, jemand hat ihn dann gesehen und hat dann so Szenen, wahrscheinlich auch nur die Vorschau, und hat ja. Dann so Szenen oder erzählt oder was dazu erfunden sogar. Und der ist in meinem Kopf auch als einfach, das muss ein unfassbar furchtbarer Horrorfilm sein oder so quasi, den kann man kaum anschauen, da muss man halt wahnsinnig werden vor Angst, wenn man den, wenn man ja. Den anschaut. Und ich habe ihn dann so auszugsweise, was man ja eigentlich nicht machen soll, gell? Aber ich habe dann einmal so reingezappt, wie man sagt, und habe den dann gesehen und habe dann für mich erkannt, ja, ich kann mir schon vorstellen, was man damals als Kind, was man da verängstigt hat, aber ich glaube, dass damals schon die Erwachsenen, die den Film gesehen haben, glaube ich nicht wirklich, das war halt ein Grusel, eine Fernsehproduktion.
Aber es ist, also er war schon, also er hat schon neue Standards gesetzt vom Gore-Faktor her, in einem für TV-Miniserie.
Ja, eigentlich. Das stimmt, ja.
Aber trotzdem, also Der Tim Curry wollte ja auch nicht, er hat davor in einem Horrorfilm gespielt, ich weiß gerade nicht mehr, wie der geheißen hat, und er wollte aber dann nicht so viel Make-up haben, oder weil ihn das so gestört hat, dass er da so viel Make-up oben gehabt hat immer.
Im Sinne von Latex.
Genau, und dann deswegen haben sie ihn eigentlich nur relativ wenig geschminkt für es.
Ja, Legends, glaube ich, hat er, ich glaube, er hat bei Legends den Dämon gespielt, wo er jeden Tag... Das war so ein roter satansartiger genau. Dämon mit so riesigen Hörnern, wo er wirklich Stunden in der Maske verbracht hat.
Genau, deswegen wollte er eigentlich gar nicht annehmen, die Rolle vorher.
Sehr gut.
Alice Cooper war im Gespräch für Pennywise.
Ja, hätte auch sehr gut gepasst, ja.
Aber trotzdem, der Film, wir haben ihn jetzt ja auch angeschaut in der Recherche auf der Episode, der ist nicht unheimlich. Er ist gut gemacht. Also er ist wirklich gut gemacht und er ist nicht unheimlich. Also er ist jetzt nichts, wo ich mal sage, er hat keine Jumpscares, er ist jetzt nichts. Es ist einfach ja, ein unheimlicher Film. Wo ich sagen muss, was für mich auch im Remake und im Buch, ich habe das Buch auch gelesen, unheimlicher war. Und im Buch vor allem, was mich mehr schockiert, und es geht wieder zurück, jetzt schließt sich der Kreis, vor was hast du mehr Angst, übernatürliche Sachen oder nicht, war die Szene im Buch, wie sie den Schwulen verprügeln, also den Homosexuellen verprügeln und töten eigentlich und der Es ihn dann quasi noch mitnimmt auf dem Jahrmarkt. Mhm. Das ist im, ich weiß gar nicht, ob das im Remake kommt das vor, ja,
im Remake ist das drin. Im zweiten Teil.
Im zweiten. Das habe ich richtig schlimm gefunden. Das finde ich auch im Film richtig schlimm. Und der Henry Bowers Charakter in beiden, also im alten und auch im neuen ist er fast noch unheimlicher, der ist schon richtig unheimlich. Der macht mir schon richtig, das war mal unangenehm. Also der hat mir mehr Angst gemacht, der hat mir mehr, also unangenehmeres Gefühl gegeben wie der Pennywise.
Das ist der Bully, der sie bedroht und
das ist der Bully, der ihm seinen Namen mit dem Messer im Bauch schneiden will.
Ja, genau. Das hat mich auch, das habe ich bei den Remakes auch so empfunden, dass der Bully, der sie so bedroht und der Vater von ihr,
ja.
Ja, also das war, wie heißt sie nochmal im Film?
Beverly.
Die Beverly, genau. Die Beverly und ihr Vater waren fantastisch gespielt von den beiden Schauspielern.
Voll.
Und es waren wirklich, also die Szenen mit ihrem Vater waren derart unangenehm und also jetzt im Remake die unangenehme bedrohliche und man weiß eh schon, wohin das führt, die Nähe, die furchtbare, pervertierte Nähe, die sie da, die ihr Vater zu ihr hat, ist ja katastrophal.
Er ist immer so berührt und immer so ein bisschen unsexed.
Ja.
Oder? Das ist so, es ist so grausig.
Es ist generell, aber das würdest du mir da recht geben, weil ihr habt ja vorher gesagt, ich glaube, wenn unsere Eltern den Film in den 90er gesehen hätten, hätten sie ihn auch nicht als gruselig empfunden, oder?
In
Originalen, ja.
Nein, glaube ich nicht.
Würden deine Eltern das Remake verstörend oder gruselig finden?
Ich glaube schon, weil das Remake jetzt einfach die Art ist, wie man jetzt Filme macht. Und ich glaube, meine Eltern sind das, die schauen solche Filme nicht. Weißt du? Also die schauen jetzt nicht Blockbuster-Kino, sondern die sind eher so Rosenheim-Cops und Inspektor Barnaby.
Ja.
Also ich glaube, die waren einfach schon von der Geschwindigkeit und von, also da gibt es eine Szene im Remake, wo der Ace so schnell auf ihn zukrappelt. Im Keller.
Ja.
Das war das, wo ich im Kino auch so kurz so gehabt habe, weil das so unheimlich war.
Ja.
Das
so unnatürlich war, ja.
Genau. Und ich glaube, das wäre für sie schon, aber auch einfach wegen der Art, wie der Film gemacht ist.
Weil unheimlich. Mich würde interessieren, ob die Remakes heutzutage auf Kids den gleichen Effekt haben wie auf uns damals, die TV-Produktion. Ob der Film immer noch ob dem das anhaftet. Weil ich so in meinem Bekanntenkreis oder wie man in meiner Bubble oder wie man so schön sagt, haben ganz viele gesagt, boah, sie können sich, glaube ich, das Remake nicht anschauen, weil sie müssen immer nur daran denken, wie sie sich als Kinder gefürchtet haben. Und ich habe mir den Film dann, ich habe es in alten ja auch nie gesehen, aber habe das Remake dann angeschaut und habe den sehr, der war schon gruselig, aber der war auf so eine Stranger Things Art und Weise gruselig. Also der war auf eine sehr sanfte Art und er war halt, ja, es war halt spooky, aber es war jetzt nichts, wo man wirklich aufschreien muss
Nein, aber immer das Karlskart hat ihn schon sehr unheimlich gespielt. Also der hat den schon sehr unheimlich gespielt da. Da gibt es ja eine geile Geschichte, dass er wieder das Karlskart zum Casting gefahren ist. War er schon im Clownskostüm, ist er zum zweiten oder dritten Casting, glaube ich, gefahren. Und hat dann gesagt, er hat im Rückspiegel sein Lachen, also das Lachen geübt, noch am Weg zum Casting, im Clownskostüm.
Oder den Schnabel, die schnabelartige Lippe, die da.
Genau, und da ist im Auto gesessen und hat halt da so einen Rückspiegel reingelacht in seinem Clownkostüm und hat gesagt, und hat dann so durchs Fenster dann rüber geschaut bei der Ampel neben ihm im Auto, der einfach mit so riesen Augen drin gesessen ist, weil neben ihm im Auto es sitzt und Lachen übt. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das so ein Film ist für aktuell, für Kinder, wo sie, also Kinder sicher, Jugendliche, weiß ich nicht. Für mich war es...
Er hat ja sehr viele lustige Elemente, also das Original hat, glaube ich, überhaupt nichts Lustiges, oder? Also der ist richtig ernst, oder?
Schon, ja.
Der nimmt sich selber ernst.
Der nimmt sich selber ernst, also der Neue ist schon, also der Alte ist einfach auch, der sind allein auch die Bully-Situation, der Losers Club gegen den Bauers und seine Crew, die Kinoszene, wo sie ihnen da das Popcorn abschütten aus Versehen und dann der Richie schmeißt dann noch den Cola-Becher nach, oder? Das ist so bedrohlich, weil du dich so gut in diese Kindersituation versetzen kannst und das als Kind selber kennst, jeder gehabt, vor dem man ein bisschen Angst gehabt hat in der Schule, oder? Außer man war es selber, ja. Ich war es nicht.
Und nein, ich weiß auch nicht.
Das haben sie super, das haben sie in dem 90er-Jahr-Film auch sehr, sehr gut umgebracht, dass man sich super mit den Kids identifizieren kann und super das Gefühl kriegt, der Angst, das sie auch haben, oder? Und des Weglaufens vor den Bullies, oder? Und ich weiß es nicht, ob irgendwer solche Traumata davontragen hat, wie unsere Generation vom ersten ist, vom zweiten.
Ja, ich kann mich erinnern, ich habe einmal diskutiert, gibt es heutzutage oder entstehen heutzutage noch so Klassiker oder welche Filme von heutzutage haben es gezeigt zu so Klassikern, die sich durch die Jahrzehnte tragen, so wie Star Wars oder Indiana Jones oder
ES. Zurück in die Zukunft.
Oder Zurück in Zukunft, ja. Ist schwierig zu sagen. Das Remake von ES hat es, glaube ich, nicht. Ist meine Antwort. Also, das beantworte ich mir selber so. Ich glaube nicht, dass es der Film so in so einen Kultstatus schafft, wie es ist.
Ich glaube, dass so Sachen wie Stranger Things, das kann es schaffen. Dass Stranger Things in einigen Jahren immer noch das ist, was es ist. Aber das ist auch wieder dem geschuldet, weil es eine 80er-Serie ist. Vielleicht, weiß ich nicht.
Ja, das, ja.
Vielleicht,
dass wir das noch,
keine Ahnung. Meinen, ja. Vielleicht ist es nur für uns so, weil wir halt einfach die Zeit so glorifizieren, oder? Vielleicht sagt irgendwer Avengers ist Endgame, ist in 10, 20 Jahren immer noch wow.
Ja, wahrscheinlich sowas, ja.
Ersten. Gut, was ist dein zweiter Oldie?
Bei mir der zweite Horrorfilm, der mich nachhaltig jetzt schon gar nicht mehr als Kind, sondern dann eigentlich schon als Teenager sehr verstört hat, der mir auch dann lange nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist, war ein David Cronenberg-Klassiker, nämlich Die Fliege, das Remake von Die Fliege. Mhm.
Mit Jeff Goldblum
und der Jeff Goldblum ist ja selber schon ein popkulturelles Weltkulturerbe, der Mann.
Da gibt es auch, das sollte man auch mal einen eigenen Podcast über Jeff Goldblum machen.
Ja, also der hat ja wirklich in ich sage jetzt mal, Jurassic Park, Independence Day, Grand Budapest Hotel, also in ganz viele Filme von ganz vielen Regisseuren und mitgespielt und der spielt eben auch in Die Fliege die Hauptrolle. Er spielt den Jeff Brundle neben der Gina Davis, die ja auch, kann man sagen, ebenfalls popkulturell extrem viel, extrem präsent ist in Beetlejuice und Thelma und Louise. Und ich glaube, in Glow hat sie auch mitgespielt jetzt, zuletzt die Serie, die Netflix-Serie. Der Jeff Goldblum spielt eben in Jeff Brundle, ein Wissenschaftler, der eine Teleportationsmaschine erfindet oder erfinden will. Er trifft dann die Veronica, gespielt eben von Gina Davis, ist eine Reporterin und erzählt ihr das und zeigt ihr das und ladet sie ein in sein Labor und zeigt ihr eben, dass er es geschafft hat, dass er Objekte von Orm, also er hat das zwei Kabinen aufgebaut, beziehungsweise ja, drei Kabinen, ich glaube es sind zwei, die dann in der dritte zusammenlaufen und wenn man was in eins von den zwei Kabinen Gegenstand legt, kann ihn teleportieren in die mittlere Kabine. Also quasi innerhalb von einer Sekunde können beliebige Strecken überwunden werden. Und sie erzählt es dann ihrem Chef. Der Chef ist ein typischer 80er-Jahre-Boss. Sehr selbstbewusst, Anzug, Vollbart. Der ist, glaube ich, auch ihr Ex-Freund da schon zu dem Zeitpunkt und er glaubt ihr das nicht und der Jeff Goldblum wird dann eingeladen zu ihm und man glaubt ihr das alles nicht und er teleportiert dann im Beisein von der Veronica ein bisschen später einen Affen. Und die Affenszene ist genau das, was mir, ich kann mich nur erinnern, ich habe das gesehen und ich habe gemeint, irgendwas, ich habe genau gewusst, jetzt ist irgendwas zerbrochen in mir.
Ja, ich kann mich. ich kann mich jetzt, wo du es sagst, die Affenszene, jetzt ist sie wieder da. Danke.
Er hat dann, ich weiß gar nicht mehr woher, ich habe den Film zuletzt vor einem Jahr oder so gesehen. Er hat dann auch einen Pavian, so einen richtig einen prächtigen, großen Pavian, tut er in die Kabine und transportiert ihn im Beisein von der Veronica. Und auf der anderen Seite kommt der Affe raus, halt so wie auf links gestülpt, halt wie einmal komplett umgestülpt. So ein zuckendes, nasses, blutiges etwas. Wirklich, also... Ey, katastrophal. Oh, also ich habe mir die Szene, die Szene gestern nochmal angeschaut und ich kann das bis heute, also es hat sich nicht verändert. Mir wird instant schlecht, wenn ich das sehe. Es ist so, weil das bewegt sich in dem eigenen Blut, das zuckende Wesen, das da entsteht. Also das war wirklich, und der Cronenberg kann sowas einfach. Also der hat ja ganz viele Filme gemacht, Scanners oder Naked Lunch, die so Body Horror at its best. Also so wirklich Körper verformt, zerrissen.
So richtig grausig.
Ja, zerbogen. Und der Jeff Brundle teleportiert an, dann haben sie, sie werden dann ein Pärchen und in einer 80er-Jahre-Tradition wird das gezeigt, indem sie miteinander schlafen. Dann sind sie offiziell zusammen im Film. Und er teleportiert dann ein Steak und gibt es ihr zum Essen. Und sie kommen dann beide drauf, auch der Computer interpretiert das nicht richtig. Also der Computer macht einen Fehler, er repliziert nicht, sondern er interpretiert falsch und deswegen ist der Affe also raufgekommen, deswegen schmeckt das Steak nicht richtig. Und er hat dann die Eingebung und programmiert den Computer um und hat dann in so einer alkoholinduzierten, in so einem Anfall, macht einen Selbstversuch. Und es würde auch funktionieren, aber er hat noch mit drin in der Kabine eine Fliege.
Die Fliege in der letzten Sekunde rein, glaube ich, wo er die Tür zumacht, oder nicht?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Also man sieht, die Fliege ist da und er teleportiert sich dann und es kommt nur er raus. Und er ist aber auf irgendeine Art und Weise verändert. Zuerst mahnt er zum Positiven, also er wird dann so körperlich sehr stark und sehr fit und wird dann aber auch sehr aggressiv und sehr emotions...
Wie Fliegen halt so sein?
Ja, halt so, er wird instinktgesteuert, wie Tiere halt so sind. Er wird halt so. und er geht dann raus und die Veronica ist sehr irritiert und er geht dann raus in der Bar und... und das ist jetzt dann die zweite Szene, die ich mir bis heute nicht anschauen kann. Gestern eben auch wieder immer genau die Szenen angeschaut, kann nicht hinschauen. Er geht dann in eine Bar und fordert so einen Schlägertypen, so einen großen, breiten, männlichen, bärtigen Typen zum Armdrücken raus. Und der natürlich sieht den schmächtigen Jeff Goldblum und denkt sich, ja, dieser Cake. Und der Jeff Goldblum, oder der Jeff Brundle, beziehungsweise ja, der Jeff Brundle, gewinnt, indem er ihm den Arm abbricht. Also er ist so stark und das Armdrücken ist so, er macht es so schnell. Und man sieht, das normalerweise hört man sowas nur in einem Film oder man sieht es nicht wirklich, aber da sieht man halt wirklich, die Kamera hält drauf und der Knochen kommt aus der Haut raus. Und es ist halt. Ja. Und ich glaube, dass sie davon, ich weiß, dass es nie schön ist, wenn sich Leute was brechen, also, aber wenn sich jemand was bricht in meinem Beisein, dann kann es sein, dass er bewusstlos wäre. Also das ist. Ich halte es nicht aus, das unnatürlich verbogene, ja, katastrophal. Und das sind die zwei, das sind die zwei Szenen, die mich wirklich traumatisiert haben. Was dann kommt, ist dann einfach nur noch grausig. Also er verwandelt sich dann wirklich körperlich zu einer Fliege und er bildet sich, also die Veronica kommt dann noch drauf, dass sie von ihm schwanger ist und er erfragt das auch und er hat dann den irren Plan, sich mit der Veronica zu verschmelzen und er sagt dann den Satz so, we will be the ultimate family, wenn er sich quasi mit ihr in den Bot stellt und dann mit ihr und seinem Kind sich zu einem Wesen verschmilzt, also das ist sein kranker Plan und das geht aber dann schief, weil der Ex-Freund von der Veronica ist schon im Labor und kriegt es mit und er wird dann vom Jeff Brundle verstümmelt, indem er immer so einen Säuretropfen auf die Hand erbricht.
Genau, das genau.
Ja, und aufs Schienbein und dann löst seine Hand auf und es ist halt wirklich sehr ekelhaft alles. Und dann schlussendlich zerbricht seine menschliche Hülle komplett und er wird zu so einer Art riesigem Fliegenungetüm und will dann die Veronica und sich eben verschmelzen und der schwerverletzte Ex-Freund zerschießt dann ein Kabel und durch die Zerstörung, durch den Schuss passiert dann ein Unglück und der Jeff Brundle verschmilzt sich mit einem Teil der Mechanik und dann wird er zu so einem noch ekelhafteren halb Fliegen, halb Mensch, halb Mechanikmonster. Und dann passiert was ganz Seltsames. Der Film hat nämlich, das Ende des Films ist dann so, dass er kriecht als das furchtbare Mechanikmonster aus dem Bot raus, aus der Kammer raus, hält sich dann selber die Schrotflinte, also die Veronica hat dann eine Schrotflinte in der Hand und er hält sich selber die Schrotflinte an den Kopf und will halt offensichtlich, dass sie ihn erschießt. Dann sagt sie kurz, sie kann nicht. I can't, kann dann nach 3 Sekunden doch, zerschießt seinen Kopf, der Kopf zerplatzt und dann schreit sie und weint und es wird dunkel und die End. Das war's. Der Film hört wirklich, der hört so eiskalt und unbefriedigend auf, sie erschießt ihn und das war's. Es ist wirklich, da kommt keine Erklärung, was ist mit ihrem Baby? Nichts. Und da merkt man einfach, ja, wahrscheinlich war einfach Zeit und Geld beendet. Und deswegen. Also das Ende ist schon sehr unbefriedigend, unpassend irgendwie für so einen Streifen. Aber die zwei Szenen mit dem Armdrücken und mit dem Pavian, die.
Lustig, wo du das gesagt hast, die Fliege. Sagen wir auch die Szene, also mir ist die Szene mit dem Pavian, mit dem Affen und die mit dem Hand wegätzen. Das ist mir wieder eingefallen. Ich kann mich da noch erinnern, ich weiß nicht warum, aber ich verbinde den Film Die Fliege immer mit meinem Bruder. Ich weiß aber nicht, ob er zu mir gesagt hat, dass wir den anschauen oder ob wir mal allein daheim waren und mir den dann angeschaut haben, weißt du, so Samstagabend. Ich weiß es nicht mehr, aber irgendwie Den habe ich auch als Kind gesehen. Ja, der war ganz, ganz schlimm. Den habe ich, glaube ich, verdrängt. Den hast du mir jetzt wieder ins Gedächtnis gerufen.
Ja, keine Ursache.
Dankeschön.
Das war so, der Film hat so eine Ästhetik und so ein Aussehen, so ein Look and Feel, wie ihn halt irgendwie nur 80s-Horrorfilme haben. Da ist halt nichts mit Computer gemacht. Es ist halt alles aus echtem Schleim und echtem Gummi und echtem Draht und das ist halt alles gebaut. Und das mag in manchen Filmen lächerlich wirken. Ich sage jetzt einmal, ohne das jetzt gemein oder abwertend zu meinen, aber wie in Evil Dead 1, wo man halt wirklich sieht, ja, das ist Kartoffelpüree und Plastikfolie. Oder halt wirklich verstörend, wie in Die Fliege, weil David Cronenberg hat das einfach heraus gehabt. Also er hat da später ihn mit Eastern Promises mit Viggo Mortens einen Film gemacht über die russische Mafia, wo auch, also er kann das auch ohne Schleim und ohne Blut und ohne Gekröse, der kann einfach Gewalt oder verstörende Bilder darstellen. Der kann das einfach.
Ja, ist ein Talent. Ja. Das ist eben das was ja bei Ace und beim Weißen Hai und bei Poltergeist ja ganz anders funktioniert. Da ist es ja so, dass man nichts sieht und nicht weiß, was eigentlich da unter der Oberfläche lauert, oder? Bei Es ist ja auch ganz oft aus der Perspektive vom Es, wo sie im Untergrund sein, da ist es POV quasi vom Es, wie er da durch die Kanäle läuft. Und beim Weißen Hai, das ist ganz eine andere Art von Horror. Aber es hat Bart seine Berechtigung auf jeden Fall. Aber hast du jetzt noch Horrorfilme, die dir so Angst machen, wie damals? Also da gibt es die, wie gesagt, die offensichtlichen ekligen Sachen und das unter der Oberfläche lauernde, aber ich tue mich wirklich hart, einen Horrorfilm zu finden, wo ich mir denke, boah, das ist jetzt unheimlich. Ich meine, natürlich wird man älter und hat vielleicht nicht mehr so viel Angst vor Clowns, aber sowas, also ein Horrorfilm, wo man richtig sagt, boah, da ist mir im Gedächtnis geblieben, weil er so unheimlich ist, tue ich mir wirklich schwer. Also einen habe ich noch als aktuelles Beispiel, aber ist das bei dir anders? Hast du mehrere Horrorfilme, wo du sagst, boah, die sind echt unheimlich?
Ich war hin und her gerissen zwischen zwei. Es gibt zwei Filme, die ich als Erwachsener gesehen habe und die mir als Erwachsener beinahe genauso getroffen haben wie Horrorfilme in die 80er, die ich als Kind gesehen habe. Das war einmal Funny Games vom Haneke, glaube ich. Jetzt hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches. Ja, es ist Haneke, glaube ich, oder?
Ist Haneke, ja?
Ja, genau.
97.
Ja, genau. Da gibt es eine österreichische Variante und der er hat den gleichen Film nur mal mit amerikanischen Schauspielern gedreht, der auch sehr unangenehm ist, weil er auf eine Art und Weise einen Horror zeigt, der tatsächlich passieren kann. Also es ist im Prinzip kein Horror mehr, sondern eigentlich schon ein Thriller, wo zwei sehr gewalttätige junge Männer bei einer Familie einbrechen.
Okay.
Und halt mit der Familie im Prinzip machen, was sie wollen. Weil sie einfach die Macht haben und die Gewalttätigkeit an den Tag legen. Und der zweite Film, für den ich mich dann entschieden habe, für einen Podcast, ist Midsommar.
Ja, okay.
Midsommar ist ein Film von Ari Aster, ich glaube sein zweiter, nach Hereditary. Und der hat mir ich habe den gesehen, wo er rausgekommen ist im Kino, und der hat mich als Erwachsener extrem verstört, weil da geht es halt einfach um ganz andere Themen wie in die anderen Filme, die wir jetzt genannt haben. Jetzt weiß ich nicht, soll ich schon weitermachen mit dem oder wie ist es bei dir?
Ja, mach weiter. Du machst es immer sehr ausführlich. Ich mache es ein bisschen mehr an der Oberfläche kratzend, aber du machst es immer sehr ausführliche Filmbeschreibungen.
Ich will jetzt bei Midsommar gar nicht so viel spoilen, weil also die Filme, die wir jetzt besprochen haben, sind ja schon 20, 30 Jahre alt. Und
ja, ich glaube, da braucht es keine Spoilerwarnung.
Deswegen werde ich jetzt bei Midsommar ein bisschen zurückhalten. Es geht um eine junge Frau, eine Studentin, Psychologiestudentin, die in einer Partnerschaft, in einer Beziehung lebt mit ihrem Freund. Und die Beziehung ist sehr belastet. Also sie scheint schon ein, zwei Jahre zusammen und es funktioniert nicht so richtig. Oder es ist doch nicht das, was sie sich beide erwartet haben. Und sie streiten sehr viel und wissen nicht so richtig, wie sie miteinander klarkommen sollen. Und dann hat die junge Frau verliert in einem unfassbar schlimmen Schicksalsschlag ihre komplette Familie. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, wie, weil es wirklich Also ich habe das im Kino gesehen und das, also man muss sich selber anschauen. Es ist ein sehr schwieriges Thema, wird da behandelt. Und es ist eine unfassbar tragische und albtraumhafte Szene. Also man sieht dann eine direkte Reaktion. Also sie, das sind die ersten Minuten vom Film schon, sie erleidet dann einen totalen Zusammenbruch und muss sich halt komplett auf ihren Freund verlassen, der dann einfach für sie da sein muss, weil sie quasi gar nicht mehr, man sieht, sie ist zumindest eine Zeit lang gar nicht mehr fähig, ein normales Leben so weiterzuführen. Das ist zumindest in der Trauerphase. Und ihr Freund und seine Studienkollegen haben eine Reise nach Schweden geplant, weil sie haben einen schwedischen Austauschstudenten, der sie zum Midsommerfest in sein Heimatdorf einlädt. Und sie fährt dann mit und sie ist aber von Anfang an irgendwie nicht erwünscht bei den Freunden von ihrem Freund. Man merkt es auch, also sie lassen das auf so eine Art und Weise spüren, wie man es aus dem echten Leben kennt. Also wenn man mal die Situation erlebt hat, dass der Freundeskreis mit dem Partner oder mit der Partnerin nicht so richtig zurechtkommt, das ist ja eine sehr unangenehme Situation. Und das wird in dem Film sehr gut dargestellt. Und sie fahren dann aber alle nach Schweden und kommen da in so eine Kommune, die schon auf den ersten Blick halt sehr kult- oder sektenartig wirkt. Die haben halt alle die gleichen so Gewänder und den gleichen Blumenkopfschmuck und leben alle in so einer so Schlafsäle, wo sie alle schlafen und arbeiten zusammen und die Kinder gehen alle in eine eigene Schule. Es ist aber nicht bedrohlich, also es ist ja nicht, es wirkt, die sind ja sehr, die heißen sie willkommen und sehr, sehr freundliche Leute und man denkt sich selber so, naja, ist schon komisch, aber ja, schauen wir mal, wo das hinführt. Also es wird schon
Suspense, es ja, ist unheimlich, so, aber es ist nicht unheimlich, aber unangenehm oder?
Ja, man sagt aber, man denkt sich dann selber, während man den Film schaut, ja, warum eigentlich? So, es sind ja nette Leute, wo sie da hinkommen sind. Und sie fangen dann alle an, Drogen zu konsumieren, nämlich so ein Tee aus Kräutern und Pilzen, der sie berauscht und Sachen anders wahrnehmen lässt, als sie sind. Und da muss man dann dazu sagen, ab da weiß man dann im Film nicht mehr wirklich, was jetzt Wirklichkeit ist und was sie sich eventuell nur einbilden. Obwohl sie vieles gemeinsam erleben, aber sie nehmen wirklich, man kriegt dann im Film mit, die nehmen ununterbrochen im Prinzip irgendwelche Drogen zu sich. Aber auch die Leute in der Kommune, also das ist Teil des Brauchtums. Und sie werden dann Zeuge von einem extrem gewalttätigen Ritual. Und das ist im Kino, da kann ich mich erinnern, haben die Leute richtig so ein Raunen durch den Kinosaal gegangen, weil das, was da gezeigt wird, ist so plötzliche und so extreme Gewalt, die da dargestellt wird, dass es so ein richtig erschreckt als Zuschauer. Also sogar als Erwachsenen. Es ist so, als ob man beim Unfall dabei wäre. Also es ist richtig, es ist so richtig ein Schlag in die Magengrube. Und die wollen dann auch alle, also die Studentenkollegen und sie beide, das Bärchen, wollen dann auch alle abreisen. Aber es wird dann so, die Leute in der Kommune sagen, na, das ist doch, sie erklären das dann alles mit Brauchtum. Und sie bleiben dann doch alle da. Und die,
doch ein Horrorfilm-Klischee.
Und die, ja, weil es wird aber alles sehr gut erklärt, weil er und sie studieren, glaube ich, wie nennt man die Forschung über den Menschen? Also Ethnologie, glaube ich, studieren sie alle. Ethnologen sind es und sie wollen halt, alle wollen, sie streiten sich danach, wer die Arbeit, also die Thesis schreibt und alle wollen da bleiben und wollen halt die Thesis schreiben über das Dorf. Ja, und das ist halt eine schlechte Entscheidung. Und ich will jetzt gar nicht mehr weiter eingehen, was da passiert. Nur noch das, sie hat dann einen Traum, dass alle ohne sie gehen. Und das ist ja die einzige Szene in dem ganzen Film, wo es Nacht ist. Und das ist auch nochmal so eine Eigenheit von dem Film. Es ist ununterbrochen Tag in dem Film. Also es ist der Polartag ganz im Norden oben. Und der Film schafft es bedrohlich und finster und unangenehm sein bei strahlendem Sonnenschein.
Okay, geil.
Nur den einen Traum, den sie hat, wo sie, und die Traumsequenz ist sehr gut, weil oft ist das eine Schwachstelle in Filmen, so Traumsequenzen wirken oft, jetzt nicht lächerlich, aber so out of place, westlichen Film. Die Traumsequenz spielt komplett bei Nacht, ist sofort erkennbar, dass es ein Traum ist, durch das ja ganz einfach, und ist sehr verstörend, weil der Film das zeigt, vor dem junge Erwachsene und Erwachsene, glaube ich, am meisten, oder das, was die meisten Leute in unserem Alter jetzt beschäftigt, nämlich den Verlust der eigenen Eltern, den Verlust vom Freundeskreis, den Verlust vom Partner oder von der Partnerin und generell einfach Kontrollverlust. Und der Film zeigt es auf eine sehr unangenehme und rohe Art und Weise. Also der Kontrollverlust. Und man sitzt da und schaut sich den Film an und fühlt selber, wie man als Erwachsener so ein bisschen erschüttert ist in dem, was man... Weil man genau weiß, ey, das sind genau die Ängste, die ich auch habe. Das zeigt der Film sehr gut. Also das ist ein sehr guter Horrorfilm, finde ich. Und es ist ein richtiger Horror. Ja. Also es ist gerade Thriller.
Hört sich einmal so an. Ja. Ich glaube, das ist was auch mir Angst machen könnte.
Und bei dir, wie ist es, wie steht es?
Wie gesagt, aktuell, also bis auf das ich mir jetzt den Midsommar anschaue, weil der hört sich wirklich ziemlich unheimlich an. Aber bei mir war der letzte Film, den ich, wo ich mir wirklich danach gedacht habe, boah, das war jetzt unheimlich, das war wirklich wieder mal so richtige Gänsehaut, ist It Follows. It Follows ist ein Horrorfilm aus 2014. Vom David Robert Mitchell, und er hat gesagt, es ist ein immer wiederkehrender Traum in seiner Kindheit gewesen, der ihn zu dem Film inspiriert hat. Und es geht darum, also anfangen tut er so, dass ein Mädchen also voll verängstigt aus dem Haus von den Eltern flieht oder aus dem Haus flieht, an den Strand fährt und die Eltern unter Tränen anruft und sagt, dass sie sie liebt. Und dann legt sie auf und am nächsten Tag, morgen, stellt sie halt heraus, dass sie brutal ermordet worden ist. Und dann geht der Film eigentlich ganz harmlos los. Man sieht halt ein junges Mädel, die halt mit ihrem Freund da ins Kino gehen will, und der sieht dann ein anderes Mädel vorm Kino und sagt dazu ihr, so jetzt gehen wir wieder. Auf einmal sagt er, okay, nein, jetzt müssen wir gehen, will jetzt nicht mehr ins Kino, will jetzt weg von da. Das ist schon ein bisschen komisch. Und dann geht es halt so ein bisschen so wie so ein Teenie-Film los, und es geht halt ums erste Mal Sex haben mit dem Freund, und dann, wie sich das halt anbahnt, und dann haben sie zum ersten Mal Sex, und danach, nachdem sie das erste Mal Sex haben, sagt er ihr, dass sie dass er jetzt einen Fluch weitergeben hat, den er von jemandem gekriegt hat, mit dem er Sex gehabt hat, und nur den er nur über Sex weitergeben kann. Das ist auch total dämlich. Und
ich habe mir gedacht, den Fluch kann ich mir schon vorstellen.
Ab dem Zeitpunkt wird sie von einem Wesen verfolgt, das immer auf sie, also ihr immer auf sie zugeht. Also entweder von hinten oder von vorne, aber nur im Schritttempo. Also das geht nicht, das läuft nicht, sondern es geht. Und sie kann den Fluch nur weitergeben, indem sie Sex mit wem hat. Oder? Und wenn aber derjenige, sie muss es demjenigen auch sagen, weil sobald derjenige umgebracht wird von dem Ding, dann folgt es dem Letzten quasi.
Ah, okay, ja.
Oder? Und das ist, also und dann geht's los.
Return to Sender, dass, quasi.
Genau, ja. Und dann geht's halt los, dass sie halt vor dem Ding flüchtet. Ja, weil ich will gar nicht zu sehr ins Detail gehen, weil sonst ist es wirklich, ist es zu viel Spoiler. Aber es geht halt so durch den ganzen Film durch, schaust du ganz viel im Hintergrund. Da schaust du ganz viel, wenn sie sitzt da mit ihrer Freundin in so einer Gruppe am helllichten Tag, und du schaust die ganze Zeit so auf dem Hintergrund. Im Hintergrund gehen natürlich Leute vorbei. Und dann siehst du auf einmal wen, und der geht ganz gerade auf die Kamera zu. Und dann schneidet es wieder weg. Dann siehst du wieder die anderen beim Reden. Dann schneidet es wieder auf sie. Dann siehst du wieder sie, oder? Und siehst dass der jetzt auf einmal näher ist, das, was da auf sie zugeht, oder? Und das ist so eine unheimliche Spannung über den ganzen Film und die Notsituation, wie sie sich jetzt daraus befreien kann. Weil natürlich ist es halt, sie will halt jetzt nicht mit irgendwem Sex haben, natürlich, will sie ja auch nicht, nur um den Fluch weiterzugeben, oder? Und dann bietet sich halt einer, der in sie verliebt ist, sagt halt dann, ja, er hat mit ihr Sex, er nimmt es quasi auf sich, das will sie dann aber auch nicht. Und sie wird aber permanent verfolgt, oder? Sie sind immer auf der Flucht vor dem Ding, was sie verfolgt, das aber nur immer irgendwo im Hintergrund ist. Oder es ist, der Regisseur auch hat gesagt, sehr inspiriert von John Carpenter. Merkt man bei den anderen zwei Filmen, also es ähnlich, also auch sehr inspiriert von John Carpenter. Und das geht wieder auf die gleiche Art und Weise ab wie es und der Weiße Hai. Du hast halt das Grauen, das irgendwo im Hintergrund ist. Nicht offensichtlich, sondern es ist nur irgendwo ganz versteckt, taucht es immer wieder auf. Du weißt, es ist da, du weißt, sie wird verfolgt. Aber du siehst es, sind dann auch so super Szenen, wo du denkst, jetzt siehst du es und dann ist es doch wieder ganz normale Szene, einfach ganz normale zwei Menschen, die sich halt treffen, die halt zufällig im Hintergrund da aufeinander zugehen. Und das war ein Film, wo man wirklich danach da gesessen sind und gesagt, boah, der war jetzt wieder so richtig, richtig unheimlich. Das ist was man sich, den muss man sich unbedingt, also das ist eine Empfehlung, die ich ohne schlechtes Gewissen aussprechen kann. Sehr gute Unterhaltung, sehr viel Gänsehautmomente, wirklich sehr cool. Das ist echt ein mega, mega guter Film.
Aber ich sehe da schon ein Muster bei deinen Filmen. Also es geht ja schon eigentlich um Verfolgung, oder? In allen drei. Es geht schon wirklich darum, dass man quasi von irgendwas heimgesucht wird in einer Situation, in der man nicht damit rechnet.
Es geht um, ja, schon. Ja. Das hat sich vielleicht, vielleicht ist es auch deswegen, vielleicht ist es vom Weißen Hai weitergezogen. Weißt? Also vielleicht habe ich deswegen vor solche Filme für mich unheimlicher.
Ja, aber es ist ja ein extrem unheimlicher, ist ja ein extrem unheimliches Moment. Also Heimsuchung ist ja, also wenn du quasi, wenn du von was verfolgt wärst und du ziehst die zurück und es verfolgt die immer weiter bis in deinen familiären Kreis oder bis in dein Wohnzimmer und schlussendlich bis unter die Bettdecken, wie es ja auch bei manchen Filmen gezeigt wird. Da fällt mir jetzt zum Beispiel die Szene aus The Grudge ein, aus Der Fluch, dem japanischen Horrorfilm, wo sie sich auch zurückzieht in ihr Bett und dann schaut sie unter ihr Bettdecke und dann ist da der Geist unter der Bettdecke. Also wie weit kann man nur sich zurückziehen, wenn das Unheil quasi unter der Bettdecke ist. Und das ist ja, da lässt sich ja extrem gut Horror draus generieren aus sowas.
Voll, es ist halt immer das für mich ist das nicht so, also ich bin mit die Debbie sagt auch immer, du kannst ja da voll hinschauen bei so Horrorfilmen, wenn irgendwas grausig oder unheimlich ist. Aber ich kann viel besser mit dem umgehen, wenn ich sieg, wie wenn ich es nicht sieg. Oder?
Ja.
Also das ist für mich viel unheimlicher, wenn ich nicht weiß, was passiert. Also wenn jetzt, wie gesagt, das ja, ich weiß auch nicht. Es ist vielleicht ja, die Heimsuchung ist das, was mich verfolgt. Aber ist auch was Unheimliches. Das ist ja deshalb, was man nicht sieht, ist, lauert halt immer irgendwo. Das ja.
Wie ist es als Erwachsener jetzt? Würdest du sagen, dass Horrorfilm als Genre etwas ist, was dir liegt oder was du schätzt? Oder würdest du sagen, na, es ist jetzt nicht so mein Genre. Bist du ein Horrorfilm-Fan jetzt als Erwachsener?
Ich würde mich nicht als Horrorfilm-Fan bezeichnen. Also ich bin jetzt keiner, der sich irgendwelche Horrorfilm-Plakate aufhängt oder irgendwelche Mike Myers-Figuren kauft. Also das bin ich überhaupt nicht. Gibt es ja auch genug, oder? Mhm. Aber ich schaue schon Horrorfilme gern. Also immer wieder, dass ich sage, jetzt habe ich Lust auf einen Horrorfilm. Ist aber nicht so, dass ich jetzt so ein Horrorfilm-Freak bin. Mhm. Also ich mag schon, wenn ich jetzt die Entscheidung habe zwischen einem guten Science-Fiction-Film oder einem Horrorfilm, dann entscheide ich mich für einen guten Science-Fiction-Film. Du?
Bei mir ist es, ja, ich würde sagen, ich bin schon ein Horrorfilm-Fan. Jetzt auch nicht in dem Sinn, dass ich mir wirklich Poster aufhänge und mir Figuren hinstelle. Aber ich bin ein Fan davon, etwas so durchzustehen. Also so richtig sich selber mit dem, sich selber das aufzulegen und
das wird zu quälen.
Ja, ist irgendwie seltsam. Man kann's, weil wir fragen oft Leute, warum schaust du dir das an? Weil ich schaue mir wirklich immer wieder und immer wieder gerne Horrorfilme an und ich kriege dann oft im Gespräch mit Freunden oder Arbeitskolleginnen oder Arbeitskollegen, warum die Frage, warum schaust du dir das an? Warum tust du dir das an? Und ich habe da ganz eine klare Antwort. Ich tue mir das an, weil ich kann gefahrlos in meinem Wohnzimmer so einen Albtraum durchleben und ich weiß ganz genau, währenddessen mir passiert nichts. Also ich schaue mir was an, was äußerste und schlimmste Extremsituationen sind und durchlebt es. Und wenn der Film beendet ist, dann hat man das durchstanden und es ist so irgendwie so eine seltsame Erlösung dann, wenn man den...
Dann musst du doch noch den Snyder Cut anschauen.
Eine seltsame Erlösung, wenn es vorbei ist.
Wenn du auf Horror stehst, wo du dich durchquälen musst.
Und ich habe tatsächlich vor kurzem eine Netflix-Serie abgebrochen, weil ich es nicht durchgestanden habe.
Okay, was war das?
Ja, die französische Horrorserie, jetzt sehr schlecht vorbereitet, jetzt weiß ich nicht mehr, sie heißt glaube ich Marianne.
Marianne.
Ja, genau. Ja. Habe ich abbrechen müssen. War mir dann zu viel, weil als Film geht es noch, weil das ist ja dann relativ zügig vorbei, aber die Serie war mir dann, das war mir zu viel dann. Also das habe ich schon auch noch immer. Obwohl ich jetzt ein gestandenes Mannsbild bin, wie man in Tirol sagt, aber ich muss dann doch manchmal doch noch abschalten, als ob ich 8 war und nicht 38.
Als ob wieder vor dem Poltergeist sitzen da. Ja. Ja gut, lieber Andy, jetzt haben wir fast 2,5 Stunden gequatscht. Ich hoffe, dass es für unsere Hörer nicht so anstrengend war und sie es nicht durchstehen haben müssen und jetzt die, wie hast du gesagt, eigenartige Erlösung empfinden,
wenn das
fertig ist. aber es hat super viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben ganz einen guten Start hingelegt. Haben mir jetzt Spaß gemacht, ich habe es super gefunden. Ich hoffe, unsere Hörer finden es super, geben uns Feedback, folgen uns auf unserem Instagram-Account www.instagram.com/popkulturbeichtstuhl. Wir werden euch dort weiter mit Infos versorgen zur aktuellen Folge, zu den kommenden Folgen und werden euch dort auch dann wissen lassen, wenn wir eine unserer Sonderformate machen, weil ich glaube, auf die freue ich mich besonders. Ich glaube, die kann ja ganz lustig werden. Und ja, Andy, hast du noch ein Schlusswort?
Ja, mir hat es jetzt auch sehr gefreut. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ist auch länger geworden, wie ich gedacht habe. Wir haben ja ordentlich was zu bequatschen gehabt, aber es ist ja schon ein bisschen emotionales Thema, Horrorfilme.
Ja.
Und ja, wenn es jetzt die Leute nicht gefällt, dann lassen wir einfach den Snyder nochmal drüber cutten, oder?
Genau, dann wird sie 4 Stunden lang die Episode. Man kann es entweder bingen oder in Stückchen genießen. Das ist ja jetzt mittlerweile ganz modern. Also das kann sich ja jeder so aussuchen, wie er will.
Ja, weil
mir hat Spaß gemacht.
Was die Leute jetzt ja hören, das sind ja die 2,5 Stunden oder 2 Stunden 40 offizieller Podcast. Was sie ja nicht hören, sind die 4 Stunden, die unterm Schneidetisch gelandet sind.
Genau, die unterm Schneidetisch gelandet sind. Der gibt es dann eben im Snyder Cut.
Hinter der Paywall.
Genau. Na, hat mir super viel Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal.
Ja,
in 2 Wochen haben wir gesagt, wir wollen das immer in 2-Wochen-Takt machen. Dann gibt es das nächste Thema, das wir jetzt noch nicht beschlossen haben, aber wir freuen uns drauf. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen, nicht zu gruseligen Abend.
Ebenfalls, ja, danke schön.
Es ist ja schon dunkel außen jetzt, also. Genieß die Nacht und bis bald.
Bis bald.
Ciao.
Servus.